Wir kommen heute zu 1. Samuel. Vielleicht sind einige überrascht. Wir hatten letztes Mal uns noch mit dem Buch Josua beschäftigt, nachdem wir alle 5 Bücher Mose in der Übersicht durchgegangen sind. Es ist aber so, zu einem früheren Bibelstudientag hatten wir schon mal das Buch der Richter behandelt. Darum, es gibt also auch von diesem Bibelstudientag über das Buch der Richter bereits Kassetten und ein Skript, das man beim CLKV Peter Güntert bestellen kann. Wie übrigens auch die Kassette von heute Morgen kann man sich da eintragen auf der Liste. Das Buch Ruth, das werden wir später behandeln. In der hebräischen Bibelausgabe ist das Buch Ruth an einer anderen Stelle eingereiht. Darüber werde ich zu anderer Gelegenheit dann mehr ausführen. Also in der hebräischen Bibel kommt nach dem Buch der Richter das Buch oder die Bücher Samuel. Zunächst einige Bemerkungen zur Zeitgeschichte des ersten Buches Samuel. Es umfasst ungefähr die Zeit von 1100 vor Christus bis hin zum Jahr 1010, wo David dann König über Juda geworden war. Das erste Buch Samuel gibt uns eine Beschreibung der Übergangszeit von der Periode der Richter hin zur Monarchie, zum Königtum. Das war eine ganz kritische Phase in der Geschichte Israels. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, wo eine Predigt in der Synagoge, gehalten von Paulus, zusammengefasst wird. Ich lese Apostelgeschichte 13, ab Vers 18 schon. Nach dem Auszug aus Ägypten wird hier berichtet: Und eine Zeit von etwa 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Das fasst das Buch Josua hier zusammen, in Vers 19. Weiter. Und nach diesem, bei 450 Jahren, gab er ihnen Richter, bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre. Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Wir sehen also, die Richterzeit geht bis auf den Richter Samuel. Und dann beginnt in der Heilsgeschichte Israels die Geschichte der Monarchie, des Königtums. Aus einer anderen Perspektive können wir sagen, dass erste Buch Samuel oder die Bücher Samuel zeichnen den Übergang von der Periode der Stiftshütte hin zum ersten Tempel. Das Volk Israel hatte ja diesen transportablen Tempel, den sie gebaut hatten nach dem Auszug aus Ägypten, bis hin zur Zeit von Salomo. Aber David machte schon die Vorbereitungen für den ersten Tempel. Und so können wir sagen, haben wir auch in dieser Hinsicht einen ganz wichtigen Übergang. Der Charakter der Richterzeit kann so umschrieben werden. Im Buch der Richter findet sich ein vierfacher Refrain. Richter 17,6, 18,1, 19,1 und der letzte Vers, 21,25. Und da wird diese Zeit prägnant zusammengefasst. In jenen Tagen war kein König in Israel. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das zeigt uns nach diesem Höhepunkt der Zeit unter Mose und Josua, wo Israel das Wort Gottes bekommen hat und überwältigt war von diesen göttlichen Offenbarungen und Richtlinien fürs Leben. Da kam die Zeit der Richter. Es war eine Zeit des permanenten Niedergangs. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die waren sehr modern damals. Es war die Zeit des Relativismus. Man kann nicht von absoluter Wahrheit sprechen. So und so muss es sein. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit des Individualismus, wo es für einen selbst stimmen musste. Das tönt ja wie heute, oder? Man muss selber sich wohl dabei fühlen. Es muss für einen selbst stimmen. Ja, das ist an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Es ist eine Zeit, wo kein absoluter göttlicher Maßstab vor Augen steht. Und darum, wie wir das damals bei der Behandlung des Buches der Richter gesehen haben, es war eine Zeit des moralischen und religiösen Totalzerfalls. Samuel wird bezeichnet als der erste Prophet. Apostelgeschichte 3, 24. In der Predigt von Petrus in der königlichen Säulenhalle, in der salomonischen Säulenhalle im Tempel, da wird gesagt, Vers 19 schon, so tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus, den Messias, sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und dann Vers 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele ihr geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Also die eigentliche Zeit der Propheten in der Bibel, die in einer dauernd sich fortsetzenden Kette in Israel aufgetreten sind, das war die Zeit insbesondere ab Samuel. Natürlich gab es schon vorher Propheten und auch Mose selbst war ein Prophet. Aber die eigentliche Zeit des ständigen Auftretens von Propheten, das war ab Samuel. Diese Kette hat sich fortgesetzt bis auf Malachi und dann kam wieder ein Schweigen. Es traten keine Schriftpropheten mehr auf während Jahrhunderten. Das liest man ja auch sogar in den Apokryphen, in 1. Makkabäer 9 heißt es, und war so große Trübsal in Israel, dergleichen nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Das war im 2. Jahrhundert vor Christus, da war man mitten in dieser Zeit ohne Propheten. Also die Zeit der Propheten von Samuel bis auf Malachi. Die Bücher Samuel und eben auch gerade das erste Buch Samuel spricht über die Reise der Stiftshütte. Lange Zeit, und so beginnt ja auch das Buch Samuel, war die Stiftshütte in Silo, im heutigen Westjordanland. Josua 18, Vers 1 lesen wir schon, aber auch in 1. Samuel 1, als Elkana mit seiner Familie jährlich zur Stiftshütte ging, das war in Silo. Aber später, in 1. Samuel 21, sehen wir, wie die Stiftshütte dann verschoben wurde nach Nov. Noch später, in 1. Chroniker 16, sehen wir, wie sie dann nach Gibeon kam und schließlich nach Jerusalem. 1. König 8, Vers 4. Und dann wurde der erste Tempel gebaut. Aber die Stiftshütte kam noch nach Jerusalem. Was hat man mit ihr gemacht? Im Talmud steht, man hat sie auseinandergenommen und in die Untergeschosse des Tempelberges getan. Also die sollte eigentlich noch dort zu finden sein. Aber eben, es ist ein bisschen schwierig, da Grabungen durchzuführen. Das gäbe noch mehr Probleme. Aber wir sehen auch die Reise der Bundeslade. Am Anfang des ersten Buches Samuel befand sich die Bundeslade in der Stiftshütte in Silo. 1. Samuel 4, Vers 4. Aber dann trat sie eine lange Reise an nach Philistäa. Sie waren in den Städten Asdod, Gath und Ekron bei den Feinden. Dort im Gebiet des Gazastreifens und rundherum. Sie kam dann in 1. Samuel 6 nach Beth-Shemesh und darauf nach Kirjat-Jearim, in der Nähe von Jerusalem, 1. Samuel 7. Dann kam sie nach Peretz-Ussa, 2. Samuel 6. Und schließlich in 2. Samuel 6, 12 und 17 wurde sie nach Jerusalem gebracht, in ein Zelt, das David speziell für sie aufgestellt hatte. Aber später, 1. Könige 8, Vers 6, kam die Bundeslade dann in den ersten Tempel in Jerusalem auf der Bergspitze. Man sieht übrigens heute noch die Spur, die Vertiefung auf dem Felsen, im Felsendom, wo die Bundeslade gestanden hat. Das ist also auch eine Besonderheit des ersten Buches Samuel, diese Reise der Stiftshütte und die Reise der Bundeslade. Wer hat das Buch Samuel geschrieben? Im babylonischen Talmud, hier abgekürzt BT, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, im Traktat Baba Batra 15a heißt es, dass Samuel an diesem Buch geschrieben hat. Und zwar offensichtlich die Kapitel 1 bis 24, denn in Kapitel 25 geht es um seinen Tod. In 1. Chroniker 29 haben wir eine ganz interessante Information. 1. Chroniker 29 und die Geschichte des Königs David, die erste und die letzte, siehe, ist geschrieben in der Geschichte Samuels des Sehers und in der Geschichte Nathans des Propheten und in der Geschichte Gads des Schauers. Nun, hier haben wir in Verbindung mit der Geschichte Davids Samuel erwähnt und gleich auch die Propheten Nathan und Gad. Und daraus schließen wir, dass die Bücher Samuel eben auf diese drei Propheten zurückgehen. Alles von Gott beglaubigte Propheten. Aber offensichtlich hat es noch eine spätere Endredaktion gegeben, denn in Samuel 27,6 sehen wir, dass der Schreiber oder der Endredaktor in der Zeit der Könige gelebt hat. 1. Samuel 27,6. Und Achis, König von Philistäa, und Achis gab ihm an selbigem Tag Ziklag. Darum hat Ziklag den Königen von Juda gehört, bis auf diesen Tag. Wenn hier gesprochen wird über die Könige von Juda, bis auf diesen Tag, heißt das, der Endredaktor, der diese Bemerkung gemacht hat, lebte in der Zeit der judäischen Könige. Also so haben verschiedene Hände daran gearbeitet, aber der wesentliche Teil von 1. Samuel stammt von Samuel selbst. Und alles natürlich unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Die beiden Bücher, 1. und 2. Samuel, bildeten ursprünglich ein Buch. Und zwar in Qumran hat man in der Höhle 4 Überreste einer Samuel-Rolle gefunden. Die stammt aus dem Jahr 50 vor Christus ungefähr. Und sie enthält beides, 1. Samuel und 2. Samuel. So hat man also effektiv diese beiden Bücher in einer Rolle gehabt. Das stimmt auch mit dem Talmud überein, wo nicht von zwei Büchern Samuel gesprochen wird, sondern einfach vom Buch Samuel. Die Aufteilung ist aber vorhanden in der ältesten Bibelübersetzung. in der griechischen Septuaginta, übersetzt um 280 vor Christus in Alexandria, Ägypten, von jüdischen Gelehrten. Die haben diese Bücher aufgeteilt in zwei Bücher. Warum? Ein ganz praktischer Grund. Um Griechisch zu schreiben, braucht man mehr Platz als Hebräisch, weil man die Vokale auch schreiben muss. Und so war das ein bisschen schwierig, quasi das ganze Buch Samuel in eine Rolle zu fassen. Und so hat man zwei Rollen daraus gemacht. In unseren Bibeln ist also diese Zweiteilung übernommen worden, aber es ist nicht die ursprüngliche. Das ist nur eine Teilung aufgrund von praktischen Gegebenheiten. Auch die Abschreiber im Mittelalter, diese masoretischen Rabbiner, die haben die beiden Bücher Samuel als ein Buch betrachtet. Also auch dort sieht man das noch deutlich. Denn die haben ja immer den Mittelvers errechnet bei jedem Buch. Und der Mittelvers für Samuel ist am Ende von 1. Samuel. Ja. Das sind so einige Gründe, um zu zeigen, es war also ursprünglich eine Rolle. Aber wir betrachten heute das erste Buch Samuel, das nächste Mal das zweite. Auch aus praktischen Gründen, denn es wird ein bisschen lang. Beide zusammen. Aber wir sollen es also unbedingt als eine Einheit sehen. Das ist wichtig. Die beiden Bücher Samuel zeigen gewissermaßen den Weg aus der Richterzeit hin zum Königtum von David. Zum Aufbau des Buches. Also wir betrachten jetzt nur 1. Samuel. Wir können drei Teile unterscheiden. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 7, da geht es um Samuel. 8, Vers 15, da geht es um Saul. 16 bis 31, es geht da um David. Bei Samuel sehen wir einen Menschen, der war von Gott erwählt und wurde am Ende von Menschen verworfen. Sie hatten genug vom Richtertum, sie wollten einen König. Das war sehr, sehr schwer für Samuel, das zu akzeptieren. Und Gott sagt ihm schließlich, du brauchst gar nicht enttäuscht zu sein. Sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen als König. Du musst das gar nicht persönlich nehmen, erklärt Gott. Bei Saul finden wir ganz prägnant einen Menschen, der war von Menschen erwählt. Denn Israel wollte unbedingt einen König haben, um so zu sein wie die anderen Völker. Nicht mehr immer so quasi ein spezielles Volk zu sein. Damit hatten sie Mühe. Sie wählten Saul. Aber Saul wird schließlich von Gott verworfen. Drum, es ist doch eindrücklich, dieser Gegensatz: Samuel von Gott erwählt, von Menschen verworfen, Saul von Menschen erwählt und von Gott verworfen. Darauf kommt David, ausdrücklich von Gott auserwählt. In Kapitel 16 wird das ganz prägnant ausgeführt. Aber er wird von Menschen verworfen. Viele Kapitel zeigen, wie Saul mit seiner Armee David verfolgt und ihn aus dem Weg schaffen möchte, was nicht gelingt. Der erste Teil, Samuel, beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die Kindheitsgeschichte dieses Mannes Gottes. Und es zeigt uns sehr schön, wie Gott Menschen zubereitet für seinen Dienst. Menschen, die er erwählt hat. Und es zeigt die Wichtigkeit der Kindheitsphase. Auch die Zeit, bevor das Kind zum Glauben kommt. Ja, das ist auch da drin. Es gab eine Zeit, wo Samuel den Herrn noch nicht kannte. Aber das gehörte mit zur Zeit, in der Gott diesen Menschen geformt und aufgebaut hat. Dann wird diese bewegte Geschichte der Bundeslade beschrieben, Kapitel 4 bis 6, wie sie von den Philistern gestohlen wird und eine lange Reise angetreten hatte. In Kapitel 7 wird Samuels Richteramt beschrieben. Und dann kommt der neue Teil. Das Volk will einen König, das soll Saul sein. Kapitel 8 zeigt diesen Wunsch, Israel will einen König. 9 bis 10 zeigt, wie Saul berufen wird und gesalbt wird. Und die weiteren Kapitel 11 bis 15 beschreiben Sauls anfängliche Erfolge, aber auch seine Torheiten und wie Gott ihn schließlich verwirft. Der letzte Teil, David, Kapitel 16, beschreibt seine Erwählung und Berufung durch Gott. Kapitel 17, sein überwältigender Sieg über Goliath. Kapitel 18 und 19 zeigen Davids Geschichte am Hof des Königs Saul. Und schließlich 19 bis 31, diese bewegte Periode, in der Saul David jagt von einem Ort zum anderen. Jetzt machen wir einen Gang zusammen durch das Buch Samuel Kapitel für Kapitel. Ich lese ein paar Verse in Kapitel 1. Und wir wollen ja daran festhalten, es geht an diesen Bibelstudentagen darum, eine Übersicht zu verschaffen über einzelne Bibelbücher. Wir können also nicht das ganze Buch miteinander durchlesen. Aber wir kennen sie alle von der Sonntagsschule hier, oder? Oder vielleicht haben wir es vorher noch gelesen. Samuel, 1. Samuel 1,1. Und es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkana, der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Und Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging von Jahr zu Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern zu Silo. Und dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, Priester des Herrn. Und es geschah an dem Tag, da Elkana opferte, da gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hanna gab ihr ein doppeltes Stück, denn er liebte Hanna. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so wie er das Jahr für Jahr tat, also kränkte sie sie. So oft sie zum Haus des Herrn, das war die Stiftshütte, hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Und Hanna stand auf nach dem Essen und nach dem Trinken zu Silo. Eli, der Priester, saß aber auf dem Stuhl an einem der Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war bitteren Gemütes und sie flehte zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd männlichen Samen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das ist so diese Familiengeschichte, mit der das erste Buch Samuel eröffnet wird. Es ist die Geschichte einer absoluten Durchschnittsfamilie. Elkana war wahrscheinlich zuerst verheiratet mit Hanna und sie war unfruchtbar. Und dann hat er gedacht, ja, wie kann man das lösen? Damals gab es Polygamie und schließlich war ja das bei Abraham ja auch so. Die Frau bekam kein Kind, dann hat er noch eine andere geheiratet, Hagar. Und so war das auch hier. Die zweite hat Kinder bekommen, aber das hat dauernd Familienstreit gegeben. Eine absolute Durchschnittsfamilie, sehr gläubig. Sie gehen jedes Jahr, machen sie diese große Reise nach Silo zum Tempel. Sie bringen dort dem Herrn ein Opfer. Vom Friedensopfer dürfen sie auch essen, haben Gemeinschaft untereinander und dabei immer Familienstreit. Also die totale Durchschnittsfamilie. Und man hat den Eindruck, Elkana hat sich mit der Situation abgefunden. Und er versteht gar nicht, warum Hanna mit dieser Durchschnittssituation nicht zufrieden ist. Was will sie noch mehr? Sie hat ja schließlich Elkana und ist doch besser als 10 junge Leute. Ja, der hatte noch den Mut, sich mit jungen Leuten zu vergleichen. Das haben manche heute nicht mehr. Das beeindruckt mich immer in Israel, wie dort alte Leute, die sind etwas wert. Wenn ein alter Mann kommt, so langem Bart, der hat eine Würde, strahlt eine Würde aus, da denkt man nicht, das ist der Hinterletzte. Sondern man hat von denen Respekt, das haben wir völlig verloren. Unsere Gesellschaft ist total jugendorientiert, das ist das Allerbeste. Und gleichzeitig wird die Jugend dauernd kritisiert. Das ist ein Widerspruch in sich, oder? Aber trotzdem ist die Jugend das Ideal und eben alte Leute, die sind so eine gewisse Last. Aber in Israel merkt man das, besonders unter den Orthodoxen, die alten Leute, das sind Leute, von denen man Respekt hat, zu denen schaut man auf, die haben auch mehr erlebt und können etwas weitergeben. Also dieser Elkanah kann sich ohne Probleme mit 10 jungen Leuten vergleichen und denken, ich bin besser. Ja, und wir sehen, das Buch beginnt in dieser Zeit von Relativismus, Individualismus und religiöser Durchschnittlichkeit mit einer Frau, die gibt sich nicht zufrieden mit der Situation. Und der einzige Ausweg ist für sie das Gebet. Und mit dem Gebet schafft sie den Durchbruch aus dieser Mittelmäßigkeit heraus. Sie ist bereit, wenn Gott eingreift und ihr doch eine Schwangerschaft ermöglicht. Heute geht man zum Frauenarzt, oder? Und die ist ja gebetet. Wenn Gott ihr hier eine Wende gibt, dann möchte sie dieses Kind ganz speziell Gott zur Verfügung stellen. Und zwar soll er ein Naziräer werden. Sie sagt, kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Da hat sie sich berufen auf 4. Mose 6. Dort finden wir das Gesetz des Naziräers. Der Naziräer, das Wort heißt Abgesonderter, war ein Mensch, der konnte sich für eine gewisse Zeit, wie er wollte, sich ganz speziell Gott weihen. In dieser Zeit durfte er die Haare nicht mehr schneiden. Er durfte keinen Wein trinken, keine Trauben essen. Alles, was vom Weinstock kommt, war verboten. Auch Traubensaft war verboten. Er durfte nie in dieser Zeit einen Toten berühren. Er war ganz speziell für Gott auf die Seite gestellt. Übrigens, das lange Haar symbolisiert einen Schleier. Im Orient bedeutet der Schleier Reserviertheit. Reserviert sein. Als Rebekka, 1. Mose 24 am Schluss, zum ersten Mal den Mann ihres Lebens sah, hat sie sich verschleiert. Damit drückte sie symbolisch aus, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männern, ich gehöre nur einem Mann. Also Schleier bedeutet Hingabe. In 1. Korinther 11 wird erklärt, das lange Haar der Frau sei ihr als Schleier gegeben. Dann wird die Verbindung Haar-Schleier. Und der Naziräer, der also sich einen Schleier wachsen ließ, wollte sagen, ich bin für Gott reserviert, für niemand anders. Und er durfte nichts daran ändern, denn es sollte symbolisieren eine Hingabe ohne Grenzen, unbegrenzte Hingabe. Also das wollte sie, ich möchte, wenn ich schon ein Kind bekomme, dann nicht durchschnittlich. So diese religiöse Durchschnittlichkeit, wie wir das in der Familie hatten. Sondern ein Kind, das ganz für Gott da ist. Solange er lebt. Und das ist speziell. Denn die Nazaräerzeit, die konnte man zum Beispiel auf 2 Monate. Im Judentum hat man, zur Zeit der Evangelien war das auch üblich, zum Beispiel nur 30 Tage. Wir haben ja verschiedene Beispiele in der Bibel von Nazaräern. Ich habe hier hingewiesen auf Simson, Richter 13 bis 16. Johannes der Täufer war ein solcher, aber von Gott dazu berufen, darum auch lebenslänglich. Paulus hat ein solches Gelübde in Apostelgeschichte 18,18 wird davon gesprochen. Übrigens, wenn er 30 Tage Naziräer war, dann hatte er nicht nachher eine Mähne. Also es war möglich, Naziräer zu sein und man merkte kaum etwas. Aber er hat dann die Haare geschnitten und für den nächsten Jerusalem-Besuch hat er die Haare eingepackt und dann mitgenommen, weil die musste man dann im Tempel in der Naziräerkammer für Gott verbrennen. Ja, dann wird auch gesprochen über 4 jüdische Brüder der Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 21, die ein solches Gelübde hatten. Aber eben, es war im Prinzip eine völlig freiwillige Sache und im Fall von Samuel, die Mutter hat ihn Gott geweiht. Also, wir finden hier etwas ganz Wichtiges. Eine Frau, die aus der Durchschnittlichkeit ausbricht und sie möchte, ihr Kind, das Gott gibt, soll ganz Gott gehören. Und so beginnt dieses Aufgebautwerden eines Mannes Gottes. Das beginnt also bei der Mutter. Und sie war aber bereit, das Kind loszulassen, sogar vor der Zeit. Denn sobald das Kind entwöhnt war, nach dem Stillen, vielleicht 4 Jahre, gab sie ihn ab an den Tempel. Es war also nicht so, dass sie an dem Kind klebte, ja? Sondern sie war bereit, dieses Kind Gott zu geben. Es gibt so einen Witz über jiddische Müttern. Der beginnt mit einer Frage. Jiddische Mütter, die haben ja ihre Kinder sehr gern und sind sehr besitzergreifend. Und übrigens, wenn man eine jiddische Mutter, die 2 kleine Kinder hatte, dann fragt man sie, welches ist der Arzt und welches ist der Jurist? Die kann das schon sagen. Jetzt eben, was ich sagen wollte. Das beginnt mit einer Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer jiddischen Mutter und einem Rottweiler? Der Rottweiler lässt wieder los. Nun, gut, das war also bei Hannah nicht das Problem. Sie war bereit, eben dieses Kind wirklich Gott zu geben. Das Problem der Loslösung war da nicht vorhanden. Es gibt ein schönes Wortspiel in Samuel 1, Vers 20. Gott hatte nämlich das Gebet dieser Frau erhört und es kam zur Geburt von Samuel. Und es geschah nach Umlauf der Zeit, da wurde Hannah schwanger und gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn von dem Herrn habe ich ihn erbeten. Samuel heißt auf Deutsch von Gott erhört. Das war für sie wichtig. Dieses Kind war eine Gebetserhörung. Ich finde es so übel, wenn Leute sprechen über Kinder machen. Ich erkläre immer wieder meinen Kindern, das ist ein totaler Unsinn. Wir können gar keine Kinder machen. Und es ist tatsächlich jedes Mal ein Wunder, wenn überhaupt ein Kind entsteht. Auch bei denen, die ein paar mehr haben. Es ist jedes Mal ein Wunder. Wir können sie gar nicht machen. Es ist ein Schöpfungswerk Gottes. Natürlich, wir haben eine Verantwortung. Die Tiere haben ja nur zu gewissen Zeiten im Jahr die Möglichkeit, um brünstig zu werden. Ja, die haben einen Instinkt und Gott hat es so eingeschränkt. Aber die Sexualität ist bei Menschen das ganze Jahr der Selbstbeherrschung unterworfen. Beziehungsweise sollte der Selbstbeherrschung unterworfen sein. Dort ist das Triebhafte ausgenommen. Die Sexualität soll unter der Vernunft und Verantwortung des Menschen stehen. Aber wir können es nicht machen. Wir haben eine Verantwortung, natürlich. Aber es ist nicht wir, die das machen können. Es ist Gottes Werk. Gut, und da sehen wir, ein Kind ist eine Gebetserhörung gewesen bei Hannah. Samuel wurde erbeten und er selbst sollte ein Beter werden. Wir finden immer wieder Stellen, wie Samuel betet und auch als Fürbitter für sein Volk einsteht. Ich habe hier eine ganze Liste zusammengestellt, von wo es um Gebet geht in 1. Samuel. Das überrascht, nicht? All diese Verse in Kapitel 1, dann Kapitel 2, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 25, 28, 30. Das ist effektiv ein Thema, das sich durch das Buch hindurchzieht. Ein roter Faden, der dem Samuel-Buch ein besonderes Gepräge gibt. Es beginnt mit einem Kind von Gott erbeten. Es ist ein Buch, mit dem wir lernen zu beten. Es lohnt sich zum Beispiel, diese Stellen durchzugehen, um zu sehen, aus welchen Gründen wurde da und dort gebetet. Wie wurde gebetet? Also das ist wirklich das Wort Samuel, das dem Buch eigentlich das Gepräge gibt. Wir kommen zu 1. Samuel 2. nachdem Samuel geboren war und die Familie, die Durchschnittsfamilie mit der Frau, die nun aus der Mittelmäßigkeit ausgebrochen war, nachdem diese Familie nach Silo wieder kam, und das Kind wurde dort abgegeben, dem hohen Priester, da hat Hannah gebetet. Und wir haben in den Versen 1 bis 10 das Gebet einer Frau. Es ist so, wir haben kein Bibelbuch, das von einer Frau geschrieben worden ist. Aber wir haben sehr viele biblische Abschnitte, wo Frauen sprechen, wo Frauen reden. Wenn wir mal das zusammennehmen würden, all diese Stellen, dann hätten wir etwas in der Hand, um mal einer Feministin abzugeben. Wir müssen die Bibel gar nicht entmännlichen. Wir müssen nur sehen, wie wichtig die Frauen darin sind. Und welche Rolle eine Frau gespielt hat in diesem Übergang aus der Richterzeit in die Monarchie und zu dem auserwählten König David. Frauen beten anders als Männer. Das ist so. Aber hier sehen wir wirklich, wie eine Frau damals vor über 3000 Jahren gebetet hat. War ganz eindrücklich, mal das auf das hin zu lesen. Und was mich sehr berührt, es ist die erste Stelle in der Bibel, wo jemand das Wort Messias in den Mund nimmt. Und zwar haben wir das in Vers 10. Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Messias. Wenn bei ihnen steht seines Gesalbten, dann ist das einfach die deutsche Übersetzung. Maschiach steht hier. Es ist das erste Mal, nicht, dass über den Messias gesprochen wird. Das beginnt schon in 1. Mose 3. Aber der Ausdruck Messias kommt hier zum ersten Mal vor. Und das ist darum interessant, weil wir ja im ersten Buch Samuel die Einführung der Monarchie finden, des Königtums. Und da wird also der Messias als der große von Gott verheißene König, der am Ende der Zeit über die ganze Welt regieren soll, hier zum ersten Mal erwähnt. Und das im Mund einer betenden Frau. Samuel stammte aus dem Priesterstamm Levi, aber nicht aus der Linie von Aaron, dem Hohenpriester. Darum durfte er nicht Priester sein, sondern nur Tempeldiener, Levit. Das sehen wir aus 1. Chroniker 6, 33 und folgende. Und so konnte er also Levitendienst, ein Hilfsdienst im Tempel, versehen. Dazu war er ja auch berufen von seiner Herkunft her. Aber 1. Samuel 2 zeigt uns, er wuchs auf in einer total perversen Umgebung. Denn der Hohepriester Eli hatte zwei total perverse, unmoralische Söhne. Und wir müssen uns vorstellen, anstatt in den Kindergarten zu gehen, ging dieses Kind zum Tempel. Man könnte denken, ja, eine wohlbehütete, gute Situation. Überhaupt nicht so. Der war in einer ganz perversen religiösen Umgebung. Und trotzdem kam es mit Samuel gut heraus. Denn er war ganz bewusst von der Mutter in Gottes Hand gelegt. Wir können nicht alles steuern, mit wem unsere Kinder in Kontakt kommen. Aber wir können sie ganz in Gottes Hand legen. Da wurde er groß. Eli wird der Vorwurf gemacht, dass er nicht gegen seine Söhne vorging. Man kann sich da fragen, ja, was hätte er tun sollen? Hätte er seine Söhne mal so richtig übers Knie nehmen sollen? Aber wenn wir den Bericht lesen, dann merken wir, die waren ja erwachsene Söhne. Und wir haben also absolut nicht den Auftrag, erwachsene Söhne mal zu prügeln. Das ist zu spät. Ja, also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber es muss uns klar sein, Eli war als Hohepriester der oberste Richter. Das sieht man auch aus 5. Mose 17, 8 und folgende. Das oberste Richteramt war im Tempel und damit unter der Führung des Hohenpriesters. Er hätte als Richter gegen die perversen Söhne vorgehen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat aber alles verurteilt, was sie gemacht hatten, aber er hatte nicht die Kraft, in seiner eigenen Familie sein Richteramt durchzusetzen. Und das wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Eli war ein Mann Gottes. Aber das ist, wir sind vielleicht gerade, wenn es um die eigene Familie geht, sind wir am schwächsten. Dort sind wir am ehesten bereit, die Augen zuzudrücken oder irgendwelche Krämpfe zu drehen. Bei anderen Leuten ist es viel einfacher, oder? Aber das wird Eli zum Vorwurf gemacht. Ich habe hier noch geschrieben, zum Problem der missratenen Kinder. Das ist effektiv auch ein Thema, das wie ein roter Faden durch das erste Buch Samuel hindurchgeht und durch das zweite. Eli hatte zwei missratene Söhne und dann kommt Samuel. Der hatte auch genau zwei missratene Söhne. In Kapitel 8, 1 und folgende werden sie namentlich erwähnt. Und es wird gesagt, dass sie Richter wurden in Israel, die das Recht vertreten. Nicht wahr, bei Eli hätten wir gesagt, ja, das ist klar, der Eli war irgendwie nicht so klar im Durchgreifen. Aber bei Samuel haben wir wirklich einen Mann Gottes vor uns und trotzdem hat er missratene Söhne. Und dann kommt David und der hatte gleich eine ganze Reihe von missratenen Söhnen. Ich habe hier auf dem Blatt hingewiesen auf 2. Samuel 13, das ist Amnon, der Blutschande getrieben hat in der Familie. 2. Samuel 15 und folgende, Absalom, der eine Revolution gegen seinen Vater gemacht hat, eine Rebell sondergleichen. Und dann 1. Könige 1, Vers 5, da haben wir noch einen dritten Sohn, der dann auch Adonia, der unbedingt König werden wollte und illegal das an sich gerissen hatte. Aber dort wird effektiv auch der Vorwurf gemacht, gerade in Verbindung mit Adonia, heißt es, 1. Könige 1, 6, und sein Vater hatte ihn, solange er lebte, nicht traurig gemacht, dass er gesagt hätte, warum tust du also? Also er hat ihm nie mal die Frage gestellt, hallo, was ist eigentlich los? Weil er ihn nie traurig machen wollte. Also David hatte ein Erziehungsproblem. Er war ein guter Staatsmann und hat so viel Zeit dort hinein investiert und das gab Mangelerscheinungen in der Familie. Aber wir sehen doch, dieses Thema zieht sich durch und wir können nicht in allen Fällen sagen, der Vater war daneben, aber es ist doch etwas Demütigendes und ich möchte auch sagen, etwas Komplexes. Denn da kann Schuld bei den Eltern sein, aber andererseits haben auch die Kinder ihre eigene Verantwortung vor Gott. Spurgeon sagte, die Gnade fließt nicht im Blut. Damit wollte er sagen, wenn ich bekehrt bin, heißt es lange nicht, dass die Kinder dann auch bekehrt und die Gnade annehmen. Also es geht nicht über das DNS. Leider. Nein, jedes Kind muss sich selber auch bekehren. Aber das gibt diesem Buch auch ein Gepräge. Ein Prophet kam und kündigte in 1. Samuel 2 das Gericht über die Familie Elis an. Und er sagt, deine Familie wird wirklich aus dem Priestertum verdrängt, hinausgetan und Gott will einen treuen Priester auserwählen. Das ging Jahre, bis sich dann diese Prophetie erfüllt hatte. Und effektiv, die Linie von Eli, die ging über von Itamar, das war ein Sohn von Aaron. Aaron hatte ja vier Söhne. Nadab und Abihu, die sind gestorben, als sie Alkohol getrunken hatten und fremdes Feuer vor Gott brachten. Da hat Gott eingegriffen. Dann blieben nur noch zwei übrig, Itamar und Eleazar. Eli stammte aus der Linie Itamar. Und diese Linie sollte das Hohepriesteramt verlieren. Und später sehen wir dann, wie Zadok, ein Nachkomme von Eleazar, Hohepriester wurde. Und zwar war er der erste Hohepriester im ersten Tempel. Steht alles in der Fußnote 1 da unten. Zadok war also der erste Hohepriester im ersten Tempel. Und alle hohen Priester im salomonischen Tempel waren Nachkommen von Zadok. Effektiv, die Linie von Eli war definitiv ausgeschaltet für das Hohepriesteramt. Und auch im zweiten Tempel waren dann immer Zadokiden, hohen Priester, bis in die Zeit der Makkabäer. Dort kam das Volk in einen totalen religiösen Zerfall. Und dann wurden die Zadokiden auf die Seite gestellt und alle weiteren hohen Priester bis in die Zeit der Evangelien waren illegale hohe Priester. Kaiaphas, der den Herrn Jesus zum Tod verurteilt hatte, als hoher Priester, war illegal. Der war kein Zadokide. Es waren alles illegale hohe Priester. Aber im Propheten Hesekiel, das habe ich in der Fußnote 1 auf Seite 2 unten noch angeführt, wie gesagt, im letzten Tempel, im dritten Tempel, sollen dann nur noch zadokidische Nachkommen den vollen Priesterdienst dort in Jerusalem ausüben. Also diese ganze Sache mit Zadok und die Beseitigstellung von Eli hat gewaltige heilsgeschichtliche Bedeutung bis ins Tausendjährige Reich. Und es beginnt einfach mit einer Familiengeschichte, durchschnittliche Familie in Israel. Aber das Ganze hat großartige heilsgeschichtliche Dimensionen. Ein treuer Priester soll erwählt werden. Und nun ist interessant, dieser Prophet erwähnt in Kapitel 2, 35 den Messias namentlich. Und hier kommt das Wort Messias zum zweiten Mal vor in der Bibel. Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen und er wird vor meinem Messias wandeln alle Tage. In 1. Samuel 2,10 bei Hannah steht Messias in Verbindung mit König. Und hier steht Messias in Verbindung mit dem Priesteramt. Nun, beides sollte der Messias in sich vereinigen. Hohepriester wurden gesalbt mit Öl und auch Könige. Darum sind sie eigentlich Hinweise auf den großen Gesalbten. Christus heißt griechisch Gesalbter, Messias hebräisch Gesalbter. Christus sollte das Königtum und das Priestertum in sich vereinigen. Aber wir sehen dann im ersten Buch Samuel, Gott hat die Gewaltentrennung eingeführt. Denn die hohen Priester waren als Gesalbte immer aus dem Stamm Levi. Und die Könige sollten, wie wir sehen werden mit David, immer aus dem Stamm Juda kommen. Darum, man konnte auf legale Weise Königtum und Priestertum nie zusammenbringen. Aber die Propheten sagten, der Messias wird kommen und er wird beides in sich vereinigen. Wir sehen, warum hat Gott die Gewaltentrennung eingeführt? Weil wir ein böses Herz haben. Und wenn wir zu viel Macht haben, sind wir leicht geneigt, die Macht zu missbrauchen. Und so sehen wir, die Gewaltentrennung ist nicht eine Erfindung der Aufklärungszeit, der Französischen Revolution. Das ist ein biblisches, gottgegebenes Prinzip. Und wohl uns, dass wir dieses Prinzip der Gewaltentrennung auch in der Schweiz kennen. Aber in dem Herrn Jesus, da kann alle Macht vereinigt sein, weil er der Gerechte ist, der Vollkommene, der seine ganze Macht nur zum Guten einsetzt. Wir haben ja heute neue Zeiten eingeführt. Das Ganze wird ein bisschen kürzer. Um 15.30 Uhr machen wir dann die lange Pause. In 1. Samuel 2 lesen wir dann von einem Krieg. Also in den weiteren Kapiteln lesen wir dann von einem Krieg der Philister gegen Israel. Und das sollte dann diese Wende bei Eli in seiner Familie anbrechen lassen. Nämlich dieser Ort Silo sollte dann zerstört werden. Wie wir das aus Jeremia 7, Vers 12 und 14 und Psalm 78, 60 sehen. Aber darauf kommen wir jetzt in den weiteren Kapiteln. Da sollte dieses von den Propheten angekündigte Gericht eben eingeläutet werden. Wir gehen zuerst zu Kapitel 3. Samuel ist als kleiner Junge im Tempel und dient hier dem Hohenpriester. Und nachts liegt er auf seiner Liege und plötzlich hört er eine Stimme: Samuel. Der kleine Junge geht rüber zu Eli, seinem Ersatzpapa, und sagt: Du hast mich gerufen, was ist los? Nein, du. Ich dachte, er hat wahrscheinlich irgendwie schlecht geträumt, ja? Geh wieder hin. Und das wiederholt sich, bis schließlich Eli realisiert: Vielleicht spricht Gott mit dem kleinen Jungen. Und er kann ihm genau erklären, wie er reagieren muss, wenn Gott ruft. Wir sehen, Eli war wirklich ein Mann Gottes, der verstand auch etwas davon, wie man auf Gott hört. Und er erklärt ihm: Schau, wenn die Stimme nochmals kommt, dann musst du einfach sagen: Hier bin ich, dein Herr, dein Knecht hört. Rede, denn dein Knecht hört. Und das tut der kleine Samuel so, und Gott offenbart ihm noch mehr, was mit Eli geschehen soll. Und das war eine schwere Nacht für den kleinen Jungen. Nächsten Tag sagt Eli: Was hat Gott gesagt? Der kleine Junge soll jetzt auspacken und dem alten Eli das Gericht ankündigen. Aber er sagt ihm: Nein, du musst es mir unbedingt sagen. Und er erzählt ihm alles, was Gott ihm geoffenbart hat. Und Eli kann es akzeptieren. Der beugt sich unter die Zucht Gottes. Rebelliert nicht gegen die Zucht Gottes. Akzeptiert das. Und damit beginnt die Laufbahn von Samuel als Propheten. Aber in diesem Kapitel wird ausdrücklich gesagt, in Vers 7, es gab eine Zeit, da hat Samuel den Herrn noch nicht gekannt. Und jetzt lernte er ihn kennen. Aber wir sehen auch die Jahre davor, das war in Gottes Hand, da wurde er geformt. Und es ist ganz wichtig, dass wir daran denken, auch die Jahre, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben, sind wichtig in unserem Leben. Bereits da können wir die Spuren Gottes sehen, wie er uns geführt hat, damit wir dann das Ziel erreichen, wofür er uns berufen hat. Und so lese ich Kapitel 2, Vers 19. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Das ist die Kindheitsgeschichte und wie Gott ihn zubereitet hat. Also 1. Samuel 3, da können wir sagen, Samuel lernte die Stimme des guten Hirten kennen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist schon interessant, wenn Leute zum Glauben kommen, wie die dann sofort, wenn irgendetwas an sie herankommt, Christliches, merken die, da ist was faul. Und die können gar nicht sagen, wo das in der Bibel steht, dass da was faul ist, weil sie gar noch nicht die ganze Bibel gelesen haben. Und trotzdem merken sie das. Die reagieren genau wie Schafe. Schafe können auch nicht sagen, wenn ein Falscher sie ruft, wessen Stimme das ist. Aber sie merken, es ist nicht die Stimme des Hirten. Sie kennen die Stimme des Hirten und anderen folgen sie nicht. Und so ist es auch bei Wiedergeborenen. Die merken, das kommt vom guten Hirten, das ist etwas Fremdes. Sie wissen nicht unbedingt, was daran spezifisch ist bei diesem Fremden, aber sie folgen dem nicht. Und das sehen wir so schön bei Samuel. Er lernt die Stimme des Herrn kennen, die Stimme des guten Hirten. 1. Samuel 4. Es war wieder Krieg zwischen Israel und den Philistern. Ihr Kerngebiet ist da, wo heute der Gazastreifen ist. Übrigens, Palästinenser, das Wort geht sprachgeschichtlich auf Philister zurück. Auf Arabisch gibt es nur ein Wort für Palästinenser und für Philister. Philistini. Und darum, obwohl sie natürlich ein Mischvolk sind, heute die Palästinenser, identifizieren sie sich heute sehr stark mit den biblischen Philistern und sagen, wir sind die Philister und wir haben ein Recht, in diesem Land zu sein. Aber Israel hat kein Recht. Und diese ganze Samuel-Geschichte ist so aktuell, weil wir haben dauernd diese militärischen Konfrontationen zwischen den Philistern und Israel. Also Israel hatte damals sehr schwer darunter zu leiden, bis schließlich David, der König, sie von dieser Geißel befreien konnte. Und wir wissen, David als König, als auserwählter König, ist ein Hinweis auf den Messias. Wann wird Israel von dieser Geißel befreit werden? Erst dann, wenn der Messias kommt. Das sind also diese aktuelle prophetische Komponente in diesem Bibelbuch. Nun, 1. Samuel 4, es war wieder Krieg. Und da haben sie sich gesagt, jetzt machen wir einen totalen Coup. Jetzt holen wir die Bundeslade mit in den Krieg und dann werden wir siegen. Das machen sie und die Philister erfahren, die kommen mit der Bundeslade. Die haben Horror bekommen. Jetzt geht es uns an den Kragen. Und darum haben sie umso löwenmutiger gekämpft und haben Israel besiegt. Die waren genauso abergläubisch wie die Israeliten. Die Meinung, wenn die Bundeslade, die war ja nur ein symbolisches Tempelgerät. Es war nicht Gott. Und schon gar nicht Gott in einer Box. Nein, das war nur ein Symbol, das markierte den Ort, wo Gott im Tempel sich Israel besonders offenbarte. Aber sie glaubten, das bringt irgendwie Erfolg, Glück. Und dieses Talisman-Denken, das ist tiefer versteckt in unseren menschlichen Herzen, als wir denken. Und das hatten die Philister auch. Aber dann geschah die Katastrophe. Die Bundeslade wurde von den Philistern erobert und in ihr Gebiet abgeführt. Als Eli davon hörte, das war für ihn so schrecklich. Er war gerade wieder mal auf seinem Stuhl, war ganz alt und unbeweglich. Und als er das hörte, fiel er nach hinten runter von seinem Richterstuhl und brach sich das Genick und starb. In diesem Krieg kamen die beiden Söhne Hophni und Phinehas ums Leben. Eli hat als Richter nicht eingegriffen, aber dann hat Gott eingegriffen. Das ist noch ein wichtiges Prinzip. Wenn die Menschen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, dann können wir damit rechnen, dass Gott dann eingreift. Gott hat sie im Krieg getötet. Aber die Frau des einen war gerade schwanger und diese Schreckensnachricht, die Frau von Phinehas, ich lese Kapitel 4, 21, Vers 19 am Schluss, sie hört, ihr Mann ist tot, da sank sie nieder und gebar. Denn es überfielen sie ihre Wehen. Das kennen wir, das Phänomen, nicht wahr? Dass Wehen ausgelöst werden können durch Schreckensereignisse. Und um die Zeit ihres Sterbens, da sprachen die Frauen, die um sie herstanden, fürchte dich nicht, denn einen Sohn hast du geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ikavot, indem sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist genommen. Dieser Name hat sehr viel zu bedeuten. mit Kavod, Herrlichkeit, wird in der Bibel immer wieder die Shechina, diese geheimnisvolle Wolke und Feuersäule, bezeichnet. Ich habe hier angegeben zum Beispiel Hesekiel 43, 2. Und indem die Bundeslade wegging, ging die Shechina von Israel weg. Und darum dieser Name Ikavot, nicht Herrlichkeit. Die Shechina ist weg. Und die Shechina, die kommt dann erst später in 1. Könige zurück, nachdem Salomo den Tempel gebaut hatte. Wir haben also von hier weg bis auf Salomo die Zeit Israels ohne Shechina. Und jetzt sehen wir, was das prophetisch bedeutet. Bei Salomo kam die Shechina zurück. Und sie war die ganze Zeit des ersten Tempels, war sie da. Aber kurz vor der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar ging die Shechina aus dem Tempel weg, durchs Osttor zum Ölberg, und dann verschwand sie. Und die kam nie mehr zurück. Als die Juden aus Babylon zurückkehrten, den zweiten Tempel bauten, da kam die Shechina nicht mehr. Die war nie mehr gesehen im Tempel. Aber Hesekiel sagt voraus in Kapitel 43 seines Buches, im Endzeittempel, im dritten Tempel, wird die Shechina zurückkehren. Nun, unser Fazit, die Geschichte von hier, in 1. Samuel 4, bis auf Salomo, ist gewissermaßen eine Parallelgeschichte von der Zerstörung des ersten Tempels bis ins Tausendjährige Reich. Es entspricht der Zeit, wo über Israel steht, Ikavot, ohne Shechina. Und da haben wir diesen Konflikt Israel-Palästina. Ja, weil Philistäer, das Philisterland, das ist Palästina. Israel-Palästina. Und dann sagen sie sich, wir brauchen einen starken Mann. Wir brauchen einen ganz starken Mann. Und dann haben wir Erfolg. Und wir werden jetzt gleich sehen, dann kommt eben Saul. Und Saul war dann wirklich ein Kopf größer als alle anderen. Von der Schulter an aufwärts. Da hatten sie wirklich den großen Mann, den starken Mann. Und er hat Erfolg gegen die Palästinenser, gegen die Philister. Und das geht so lange gut, bis nicht ein noch größerer kommt. Goliath aus Gat. 3 Meter. Das ist die Pointe im ersten Buch Samuel. Der Mensch sucht den starken Mann, um die Probleme zu lösen, die man nicht meistern kann. Und das geht so lange gut, bis nicht noch ein größeres Problem kommt als der Mann, als der starke Mann. Und dann kommt ein kleiner Mann auf den Plan, David, und der besiegt Goliath. Und David weist eben hin auf den Herrn Jesus, den Messias. Er kommt und besiegt Goliath, aber wir sehen, wie David dann verworfen wird. Und Saul jagt David. David ist der verworfene Messias, kann man sagen. Und das entspricht der Zeit heute. Der Jesus hat den Satan am Kreuz besiegt, aber seither ist er der verworfene Messias. Aber der Zeitpunkt kommt, wo er dann gewissermaßen die Macht antreten wird. Wenn er kommt als König der Könige, das führt uns dann zum zweiten Buch Samuel, wo David die Königsherrschaft übernimmt. In vielen Kriegen besiegt er alle Feinde rundherum. Und dann kann Salomo, sein Sohn, weiterfahren, eine Friedensherrschaft aufrichten und er baut den Tempel in Jerusalem. Der Herr Jesus, wenn er zurückkommt, wird er wie David verschiedene Kriege führen und wird alle seine Feinde besiegen. Und wenn das vorüber ist, richtet er wie Salomo die Friedensherrschaft auf über die ganze Welt und baut den Endzeittempel nach Hesekiel 40 bis 48. Und da kommt dann die Shechina zurück. Also wir sehen, wie diese Samuel-Bücher effektiv eine Übersichtsschau geben über die Heilsgeschichte in prophetischer Weise. In 1. Samuel 5, da wird die Bundeslade in Asdod bei den Philistern in den Tempel ihres Gottes Dagons gestellt. Am nächsten Tag kommen sie wieder in den Tempel, Dagon liegt auf seinem Gesicht vor der Bundeslade. Schon dramatisch. Plötzlich liegt der Gott da auf dem Boden. Dann richten sie ihren Gott wieder auf. Was ist das für ein Gott, den man aufrichten muss? Unser Gott richtet uns auf, wenn wir am Boden liegen, oder? Übrigens, auf Hebräisch, wenn man sagt, wie geht es dir? Maschlumcha. Wie steht es um deinen Frieden, wörtlich? Dann sagt man zum Beispiel, Me'a'achus, 100%, da geht es einem super. Und wenn man sagt, total schlecht, dann sagt man Al-Hapanim auf dem Gesicht. Ja, dann ist man eben am Boden, so wie Dagon. Aber Gott kann uns dann aufrichten. Die mussten ihren Gott aufrichten. Am nächsten Tag war er wieder am Boden. Und zwar Kopf abgeschlagen und Hände abgeschlagen. Nur der Rumpf blieb übrig. Also Gott demonstrierte sichtbar diesen Heiden, dass er der allein wahre Gott ist. Aber wir sehen hier, es gibt einen Kampf zwischen dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und dem Gott der Philister. Und die Philister meinten, ihr Gott sei stärker. Aber der Gott Israels ist stärker als der Gott der Philister. Übrigens, die Philister heute rufen jeden Tag, die muslimischen Philister, jeden Tag rufen sie Allahu Akbar. Allah ist nicht groß. Kabir heißt groß. Akbar heißt größer. Größer als der Gott der Juden und der Christen und so weiter. Aber hier wird demonstriert, wer ist der wahre Gott. Ja, und dann bringen sie, weil eine Seuche ausbricht, bringen sie die Bundeslade nach Gat. Dort geschieht die gleiche Katastrophe. Dann bringen sie die Bundeslade nach Ekron. Und schließlich, die haben dermaßen genug von der Bundeslade. Die müssen wir nur irgendwie loswerden. Und da haben sie dann ihre Spezialisten gefragt, was sollen wir tun? Die haben dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie eine Erstattungsabgabe diesem Gott Israels geben. Man sollte goldene Beulen machen und goldene Mäuse, weil es eine Beulen- und Mäuseplage gab. Offensichtlich war das also eine Infektion, die durch eine Mäuseplage ausgelöst wurde und dann eben am Körper Beulen ergab. So haben sie goldene Mäuse und goldene Beulen gemacht. Die Bundeslade haben sie auf einen Wagen getan mit Kühen. Und sie haben sich gesagt, wenn die Bundeslade nach Israel gebracht wird und diese säugenden Kühe nicht vom Weg abbiegen und zurückkommen, dann war das alles von Gott und sonst war es einfach ein Zufall. Die haben auch damals über Zufall gesprochen, oder? Und die Kühe blieben auf dem Weg, obwohl es säugende Kühe waren, und brachten die Bundeslade hinüber ins israelitische Gebiet. Dort haben wir dann die Bundeslade übernommen, auf einen Stein gesetzt. Und die Leute haben gemerkt, da ist wirklich Gott dahinter. Übrigens, im Salomonischen Tempel hat man diese Kiste mit den goldenen Mäusen im Allerheiligsten aufbewahrt. Weil im Talmud, im Traktat Yoma 52b, heißt es, im zweiten Tempel war die Kiste mit den goldenen Mäusen nicht mehr im Allerheiligsten. Im Gegensatz zum ersten. Also die könnte auch im Tempelberg versteckt sein. Wäre noch interessant für die, die nach goldenen Mäusen der Philister suchen möchten. Schon spannend, was da alles drin ist in dem Tempelberg. Und jetzt noch zu den Kühen. Die sind also nicht abgewichen vom Weg nach rechts oder nach links. Gott konnte sie auf dem Weg bewahren. In Josua 1 sagte Gott zu Josua, er soll täglich in der Bibel lesen und darauf achten, dass er nicht abweicht nach links oder nach rechts. Weder liberal noch gesetzlich wird, sondern nur biblisch. Und wir wissen, wie stark wir in Gefahr sind, abzuweichen nach rechts oder nach links. Aber wir sehen, Gott ist in der Lage, uns auf dem Weg zu bewahren. Er konnte das auch bei Kühen. Aber eben, wir sind keine Kühe. Und darum ist das eben unsere Verantwortung, überlassen. Spurgeon sagte, der Glaube von gestern nützt mir nichts für heute. Ich muss jeden Tag neu glauben. Nicht in dem Sinn, ich muss jeden Tag wieder eine Bekehrung erleben. Eine echte Bekehrung muss man nur einmal erleben. Aber ich muss jeden Tag mir wieder ganz klar machen, ich möchte wirklich auf dem biblischen Weg, möchte ich vorwärts gehen. Und wenn ich abweiche, möchte ich mich korrigieren lassen. Gott könnte uns drauf lassen, wenn wir Kühe wären, aber wir sind keine Kühe. Dann 1. Samuel 6, 19. Und er schlug unter den Leuten von Beth-Shemesh, weil sie die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug unter dem Volk. Da gab es also unzählige Tote in Israel, weil die Leute von Beth-Shemesh neugierig waren und wollten die Bundeslade mal anschauen. Es gibt Übersetzungen, die sagen, sie hätten in die Bundeslade geschaut. Es ist nicht nötig, das zu übersetzen in. Man kann auch schlicht übersetzen, die Bundeslade anschauen. Die war nämlich immer gedeckt. Das war vorgeschrieben in 4. Mose. Die hatte immer zwei Decken darüber. Kann man mal nachlesen in 4. Mose 4. Ein Dachsfell und ein Tuch von blauem Purpur. Normalerweise hat in der ganzen Geschichte Israels kaum ein Israelit die Bundeslade je wirklich gesehen. Wenn sie herumgetragen wurde, war sie immer gedeckt mit den Tüchern. Niemand hat die gesehen. Also der hohe Priester natürlich, am großen Versöhnungstag. Aber normalerweise hat niemand die Bundeslade gesehen. Und jetzt die Leute von Beth-Shemesh. Das ist die Chance. Jetzt schauen wir mal die Bundeslade an. Heben den Schleier und Gott schlägt zu. Warum so hart? Nun, ich habe auf dem Blatt vermerkt, die Bundeslade ist ein Bild von Jesus Christus. Die Bundeslade bestand ja aus Akazienholz und war mit Feingold überzogen. Und der Deckel aus reinem Gold, der Sühnedeckel, auf Griechisch heißt der Hilasterion, und in Römer 3, 23 steht, Gott hat Jesus Christus als Hilasterion hingestellt für uns Menschen, damit wir durch den Glauben an sein Blut, der hohe Priester musste ja immer am Versöhnungstag das Blut einmal auf den Deckel sprengen, damit wir durch den Glauben an sein Blut, durch Glauben gerechtfertigt würden. Also Römer 3, 23 sagt ausdrücklich, die Bundeslade weist auf Jesus Christus hin. Das Holz weist auf seine Menschheit hin. Nach Jesaja 11, Vers 1 ist er ja der Spross aus dem Stumpf Isais. Holz, ja? Einer der Freunde von Hiob hieß Eliphaz. Hiob 4, 1. Das heißt, mein Gott ist Feingold. Und dieser Eliphaz sagt Hiob in 22, 25, wirf all dein Reichtum weg und dann wird Gott dein Feingold werden. Dein wirklicher Schatz. Also die Bundeslade weist hin auf Jesus Christus, der Gott und Mensch in einer Person ist. Das ist ein Geheimnis, das wir nicht erfassen können. Es ist etwas ganz Unergründliches, aber es gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Die Gottheit und Menschheit Jesu Christi in einer Person. Und wenn wir auf neugierige Art an dieses Geheimnis herangehen, dann gehen wir auch auf eine unehrerbietige Art daran heran. Und das kann Gott nicht akzeptieren. Also, wer Theologie betreibt, einfach als Wissenschaft, dann kann man vergleichen mit jemand, der, so, mal die Bundeslade mal anschauen, ja? Nein, das sind Dinge, wo wir uns wirklich bewusst sein müssen, dass es da um ein heiliges Thema geht. Und darüber steht ein Schleier der Ehrfurcht. Das finden wir hier so illustriert. 1. Samuel 7. Die Bundeslade kommt nachher von Beth-Shemesh nach Kirjat Jearim. Und sie ist dort 20 Jahre. Und dann finden wir etwas ganz Schönes. Israel kommt zu Samuel als Nation und er sagt ihnen, schaut mal, wenn ihr wirklich umkehrt und wirklich aufräumt mit eurer Schuld, dann will ich für euch als Fürbitter einstehen. Vers 5. Und das Volk Israel sagt wirklich, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und dann opfert Samuel ein Milchlamm, schreit zu dem Herrn und es kommt ein Donner vom Himmel. Es gibt wieder Krieg mit den Philistern und Israel erringt einen gewaltigen Sieg. Aufgrund von nationaler Buße. Eine Parallele zu heute. Ist ganz interessant jetzt, diese Situation in Israel ist ja wirklich eine Katastrophe. Und die führt wirklich die Regierung, das Volk in die Hoffnungslosigkeit. Wie kann man das Problem lösen? Und dann am 13. März wurde von Rabbinern in Israel und auch weltweit ein Buß- und Bettag ausgerufen, der jetzt jedes Jahr wiederholt werden soll am 13. März. Und die haben vorgeschlagen, dies und diese Psalmen soll man beten und haben auch vorgeschlagen, Gebete aus dem Machzor Yom Kippur, das ist das Gebetsbuch für den Bußtag des Yom Kippurs, des Versöhnungstages, diese Gebete soll man bringen. Wir müssen als Nation Buße tun über unsere Schuld. Das ist also schon eindrücklich, diese Auseinandersetzung Palästina, Israel, Philisterland, Israel, die führt schließlich das Volk zur Einsicht, wir müssen umkehren. Und wir wissen ja, in Gottes Heilsplan wird Israel noch eine wirkliche Umkehr, der Überrest, erleben und dann die Befreiung des Messias. Aber das ist schon ein Hoffnungsschimmer, dieses Bewusstwerden, wir müssen national umkehren. Und das finden wir so schön dargestellt in 1. Samuel 7. Samuel opfert, es donnert oben, Gott greift ein und die Philister werden geschlagen, werden besiegt. Es ist doch interessant, auf der Grundlage des Opfers bekommt Israel Segen. Und solange Israel als Nation das Opfer nicht erkennt, wird es auch den Frieden nie geben. Das ist das Drama. Gott benutzt diese Auswegslosigkeit, um sein Volk zur Buße und zur Erkenntnis des Opfers hinzuführen. Übrigens, der Donner da oben in 7 Vers 10. Und der Herr donnerte mit starkem Donner an selbigem Tag über den Philistern und verwirrte sie. Die Mama von Samuel, was hat die gebetet in 1. Samuel 2 Vers 10? Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Das ist doch gewaltig. Das Gebet einer Frau mit prophetischer Weitsicht. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wir machen jetzt die große Pause. Wir sind stehen geblieben bei der nationalen Buße Israels. Samuels Fürbitte und Brandopfer. Ich verweise noch auf Jeremia 15,1, wo Samuel als ganz spezieller Fürbitter Israels erwähnt wird und auch Psalm 99, Vers 6. Damals stellte Samuel einen Stein auf, gab ihm den Namen Ebenezer. Stein der Hilfe. Um gewissermaßen Gottes Treue zu markieren. Und so kann man das auch sehr persönlich übertragen. Wir können auch in unserem Leben, wenn wir das so überschauen, immer wieder Gottes Durchhilfe bis an diesen Punkt erleben. Es lohnt sich auch, gewissermaßen solche Markierungen zu erkennen in unserem Leben. Bis hierher hat der Herr geholfen. Ebenezer. Dann kommt Kapitel 8. Das Volk ist enttäuscht über die Söhne von Samuel. Das waren korrupte Richter. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum hat Samuel das überhaupt zugelassen, dass diese Söhne dieses Richteramt ausüben konnten? Da ist doch auch eine gewisse Verantwortung bei Samuel, die auf ein Versagen hinweist. Aber das hat dem Volk erst recht die Enttäuschung gegeben über diese Art von Regierung, wie Israel das jahrhundertelang kannte, immer diese Richter. Und so gaben gerade die missratenen Söhne von Samuel dem Volk ein Argument in die Hand: Wir möchten jetzt auch einen König haben, so wie die anderen Völker. Wir wollen nicht mehr einen Extrazug fahren. Man kann dieses Kapitel auch sehr aktualisieren. Das erleben auch immer wieder Kinder aus gläubigen, aus christlichen Familien. Sie merken immer, dass sie bei manchen Themen und so müssen sie einen Extrazug fahren in der Schule. Und das ist ein sehr großes Spannungsfeld für Kinder. Und darum ist es auch wichtig, dass man als Eltern sich Mühe gibt, irgendwie dieses Vakuum, das da entstehen könnte, mit einer Alternative auch auszufüllen. Also man merkt, es lohnt sich ja auch, eben diesen Weg zu gehen. Israel hatte genug von einem Extrazug als auserwähltes Volk. Wir möchten so sein wie die anderen. Sie wollten also nicht mehr Samuel als Oberrichter. Samuel war tief enttäuscht. Und Gott sagt ihm: Vergiss das. Sie haben mich eigentlich verworfen. Sie wollen nicht, dass ich eigentlich als König über Israel herrsche und so eben gewisse Personen als Richter benutzt habe, ohne dass die wirklich die Position eines Königs einnehmen. Sie haben mich verworfen. Höre auf sie, sie sollen einen König haben. Samuel ist bereit und erklärt dann auch in diesem Kapitel, wie das so geht und was es auch für Nachteile bringen wird. Im Gegensatz zu den Richtern, ein König hat einen ganz anderen Status. Da müsst ihr Steuern bezahlen. Und es wird zu schweren zusätzlichen Steuerbelastungen kommen. Kein Problem, wir wollen sein wie die anderen Völker. Aber er hat ihnen das nochmals ganz deutlich vorgelegt. Nun ist es interessant, wir sehen in den früheren Bibelbüchern, dass Gott eigentlich geplant hat, dass es einmal zu einem Königtum kommen würde in Israel. 1. Mose 17, da sagt Gott zu Abraham, Vers 6, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige sollen aus dir hervorkommen. Ich habe noch weitere Stellen angegeben, auch Vers 16 in diesem Kapitel, dann in 25,11 wiederum. In 5. Mose 17, 14 bis 20 hat schon Mose das Königsgesetz gegeben. Wenn Israel einmal einen König haben wird, nach welchen Prinzipien der König dann sich richten muss. Das war alles schon vorbereitet. Und schauen wir, ich habe am Anfang gelesen, aus Apostelgeschichte 13, wo Gott sagt, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Also die Monarchie, die Königsherrschaft durch David, die kam von Gottes Seite her. Also es wäre so oder so einmal zur Monarchie gekommen, aber Israel fragte eigentlich, sagen wir, 40 Jahre zu früh. Es war also die falsche Zeit. Es wäre sowieso gekommen, aber sie haben zur falschen Zeit etwas gewollt, was Gott ihnen später sowieso gegeben hätte. Und das Motiv war falsch. Wir wollen so sein wie die anderen Völker. Zur falschen Zeit und aus dem falschen Motiv. Und das sollte Konsequenzen haben. Übrigens in 8, Vers 1. Samuel 8, wenn es heißt, dass sie einen König haben wollten, um einen König gebeten haben, Da findet man im Hebräischen das Wort Sha'al. Das Partizip davon heißt Sha'ul, gefragt, erbeten. Sha'ul ist Saul. Auf Hebräisch sagt man, für Saul sagt man Sha'ul, der Gefragte. Und sie haben also, dieses Wort kommt immer wieder vor, sie haben einen König erbeten oder erfragt. Und das ist das Wort Sha'al, also das gleiche Verb wie der Name Saul, Sha'ul. Und Gott erklärt, damit haben sie ihn als König eigentlich verworfen. Also er ist der Mann, der gewählt wurde, gewünscht wurde vom Volk. Jetzt kommen wir zu Kapitel 9. Da wird die Geschichte erzählt von dem jungen Saul. Vers 1 und 2. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der Sohn Abiels. Des Sohnes Zerors, des Sohnes Bekorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein vermögender Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, hebräisch Shaul, Erbetener, jung und schön. Und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts war er höher als alles Volk. Sein Vater hatte Esel verloren, die hatten sich verirrt und Saul musste mit einem Knecht die Esel suchen gehen. Das wird so schön berichtet, diese Geschichte, wie die Esel verloren gegangen sind und Saul ein Königtum gefunden hat. Und Gott hat auch dann die Esel finden lassen. Also, der Mann, der die Esel verloren hat und ein Königtum gefunden hat. Das wird uns beschrieben in Kapitel 9 bis 10. Auf dieser Suche nach den Eseln kam nämlich der junge Saul in Kontakt mit dem Propheten Samuel. Und Gott gab ihm den Auftrag, das ist der Mann, jetzt musst du ihn zum König salben. Wir finden schöne Charaktereigenschaften oder überhaupt Eigenschaften Sauls. Er war jung, schön, ein Kopf größer als alle anderen. 9,2, 10, 23. Dann sehen wir, er war fleißig und zuverlässig, wie er da die Esel suchen gegangen ist. Kapitel 9, 3 bis 5. Und als das sehr lange ging, dieses Suchen, war er sehr bekümmert um den Vater, dass der etwa Angst bekommen könnte. Also hat er Sorgen um seinen Vater. Kapitel 9, Vers 5. Und als sie dazu zu dem Propheten Samuel gehen wollen, dann sagt er, ja, wir können doch nicht einfach zu diesem Propheten gehen, wir haben kein Geschenk. Der war auch sehr anständig. Der wollte ein Geschenk mitbringen, ja? Und das haben wir in Kapitel 9, 7. 9, 21 zeigt, er war sehr demütig. Obwohl die Familie ja reich war, sagt er in Vers 21, da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht meine Familie die geringste unter allen Familien des Stammes Benjamin? Also er hatte nicht eine große Meinung von seiner Familie und damit von sich selbst, demütig. Und weiter in Kapitel 11, Vers 14, in einem bestimmten Zusammenhang sehen wir, wie er barmherzig war gegen seine persönlichen Feinde. Sehr wertvolle menschliche Eigenschaften. Und genau das sollte der starke Mann werden nach dem Herzen des Volkes. Kapitel 10, die Salbung. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, ist es nicht so, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Die Salbung des Königs Saul. Fällt uns auf, was Samuel benutzt hat? Eine Flasche. Später, als David gesalbt wird in Kapitel 16, da benutzt er, derselbe Prophet, ein Ölhorn. 16, Vers 19. Und da haben wir bereits einen prophetischen Hinweis. Wenn man eine Flasche zu Boden schmettert, dann ist sie kaputt. Wenn man ein Horn, sagen wir ein Widderhorn, auf den Boden schmettert, ist es nicht zerschmettert. Das Königtum Sauls sollte zerbrechen. Aber das Königtum Davids sollte ewig bleiben. Und der letzte König aus dem Haus Davids soll der Messias Jesus sein, der 1000 Jahre über die Erde regieren wird, bis dann der Weltuntergang kommt. Also auch hier haben wir ganz dramatische Aussagen mit dieser Flasche im Gegensatz zum Horn. Samuel sagte Saul verschiedene Zeichen voraus, die geschehen sollen, wenn er dann weitergeht nach dieser Salbung. Und all diese prophetischen Aussagen sollten eine Bestätigung sein, dass diese Salbung wirklich von Gott bestätigt war. Und schließlich wird dieser Saul dann öffentlich auch vom Volk anerkannt. 10 Vers 24. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Habt ihr gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen: Es lebe der König. Saul wird anerkannt. Nun, ich habe erklärt, Gott wollte Saul nicht als König. Das Volk hat ihn verlangt. Warum hat er denn trotzdem diesen König gegeben? Und dann schließlich mit der Salbung eingesetzt. Das Geheimnis wird uns in Hosea gelüftet. Hosea 13, Vers 10, das ist der erste der kleinen Propheten, also das 12. Buch der Bibel. Jetzt findet man es gut, ja. 13, Vers 11, Vers 10 schon. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in allen deinen Städten? Und wo deine Richter, von welchen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten? Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Gott hat also die Bitte um Saul erhört, aber das war gewissermaßen im Zorn. Denn Gott war entrüstet darüber, dass er eigentlich als König verworfen worden war. Und darum hat Gott also dieses Gebet erhört, aber es war gleichzeitig ein Gericht für Israel. Und da sehen wir die Möglichkeit, dass wenn wir einfach eigensinnig um Dinge bitten, dass es geschehen kann, dass Gott diese Bitten erfüllt, aber nicht zu unserem Guten. Und so war das mit Saul. Da sollte das Volk wirklich erkennen, was es bringt, jemanden zu wünschen, den Gott nicht geben wollte. 1. Samuel 11, es gibt einen Konflikt mit den Ammonitern, Nordjordanien. Da hat Saul große militärische Erfolge. In Gilgal, Kapitel 11, 15, wird er nochmals durchs Volk erneut bestätigt als König. Und dabei ist Gilgal ein wichtiger Ort. Dieser Ort kommt in Buch Josua dauernd vor. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. All die vielen Stellen aus Kapitel 4, 9, 10, 12, 14 und 15. Als Josua und das Volk Israel ins Land hineingingen, ins verheißene Land, da war Gilgal immer der Ausgangspunkt für die vielen Siege im Land. Gilgal war der Ort, wo sie sich beschnitten hatten. Die Beschneidung spricht von Gottes Gericht über unsere verdorbene Natur, die nur in der Lage ist, immer wieder einen Sünder zu zeugen. Die Beschneidung anerkennt Gottes Urteil über unsere verdorbene Natur. Aber das war dann auch der Ausgangspunkt für Siege, für Erfolg. Und nun, Saul kommt nach Gilgal, den verheißungsvollen Ort des Gelingens. Aber wir sehen, der Wunsch nach Saul kam ja aus der verdorbenen Natur Israels, aus einem verdorbenen Herzen, und darum konnte das keinen wirklichen Erfolg geben. Anfänglich war aber Erfolg da. Ich habe hier auch noch aufgeführt all die Stellen in 1. Samuel, wo Gilgal vorkommt. All die vielen Stellen in Kapitel 7, 10, 11, 13 und 15. Also dieser Ort spielt eine wichtige Rolle im Vergleich mit dem Buch Josua. Anfänglich sieht alles so erfolgversprechend aus. Dann kommt Kapitel 12. Samuel hält hier eine feierliche Abschiedsrede und zeigt nochmals dem Volk seine ganze Verantwortung auf. Und er spricht hier über den Messias. 12, Vers 3. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Messias. Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Der Herr ist Zeuge gegen euch und Zeuge sein Messias an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprechen: Er ist Zeuge. Das Interessante ist, Samuel spricht hier über den Messias als eine Person, die existiert. Schon damals. Also der Messias wird nicht dargestellt als irgendein Mensch, der dann später einmal geboren wird, sondern hier wird die Präexistenz, also die Existenz schon vor seiner Geburt, wird hier ganz klar ans Licht gebracht. Das stimmt übrigens auch überein mit Micha 5,1, wo steht, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll. Dann ist er ein Mensch. Aber es heißt im gleichen Vers: Und seine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Dann ist er Gott. Gott und präexistent. Das ist ein ganz anderer Jesus, ein ganz anderer Messias als der Messias im Koran. Nach dem Koran ist Jesus ein geschaffenes Wesen im Mutterleib der Maria. Das ist nicht der gleiche Jesus. Der Jesus im Koran ist ein anderer Jesus, hat überhaupt nichts zu tun mit dem Jesus der Bibel. Da ist auch eindrücklich, wie Samuel zum Volk spricht. Er erzählt ihnen nochmals die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, was man in den Büchern Mose findet. Dann erzählt er ihnen über die Richterzeit, was wir im Buch der Richter finden. Interessant, also das Buch der Richter wird in 1. Samuel bereits vorausgesetzt und daraus erzählt. Und er prangert nochmals Israels Sünde an. 12, Vers 17. Am Schluss: Dass das Böse, das ihr getan habt, groß ist in den Augen des Herrn, einen König für euch zu begehren. Und da haben wir wieder das Wort Sha'al, von dem das Wort Saul, Sha'ul, herkommt. Aber dann ruft er das Volk auf: Ihr habt nun falsch gehandelt, aber jetzt ruft er sie auf zur Treue. Und nochmals gibt es Donner vom Himmel und Regen im Juni. Warum ich weiß, dass es im Juni war? In 12,17 heißt es: Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will zum Herrn rufen und er wird Donner und Regen geben. Nun, die Weizenernte in Israel beginnt mit dem Pfingstfest. An Pfingsten wurden die ersten Weizengarben geschnitten und erst nach diesem Ereignis des Pfingstfestes durfte man im übrigen Israel Weizen schneiden. Also, wir sind in der Pfingstzeit im Juni und die Regenzeit in Israel, die dauert von Ende Oktober, Anfang November bis März. Also im April soll eigentlich der Spätregen da wirklich zum Ende gekommen sein. Und dann kam die trockene Zeit dazwischen. Die Winterszeit ist die Regenzeit. Und um die trockene Zeit. Und dass es da geregnet hat im Juni, das war nun wirklich ein klares, deutliches Zeichen. Es ist also nicht so, wie man hier sagen würde, als Bestätigung wird es dann morgen regnen. Das ist dann weniger eindrücklich, ja? Gut, aber auch hier haben wir wieder den Donner vom Himmel, was wir schon gesehen haben, wie die Mutter von Samuel von diesem Donner gesprochen hat in 1. Samuel 2, Vers 10. Wir kommen zu Kapitel 13. Immer noch dieser dauernde Konflikt der Philister und Israel. Prinz Jonathan, einer der Söhne Sauls, hat durch einen Überfall auf eine philistäische Aufstellung großen Erfolg. Aber das hat den Zorn der Philister herausgefordert. Es kommt zum Krieg. Und plötzlich hat ganz Israel Angst vor den Philistern. Sie gehen nach Gilgal und dort sollten sie warten, bis dann der Prophet Samuel kommt, um ein Opfer darzubringen. Und dann kommt nach 7 Tagen kommt der Samuel nicht. Dann werden sie alle nervös und ungeduldig. Und Saul denkt, ja gut, wenn er nicht kommt, dann bringe ich das Opfer dar. Aber der Prophet Samuel hatte damals nach der Salbung, das war schon mindestens 2 Jahre früher etwa, hat er von diesem Ereignis vorausgesagt. Ich lese aus 10, Vers 8. Und gehe vor mir nach Gilgal hinab. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Und ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Und jetzt haben wir genau diese Situation in 13,8. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk zerstreute sich von ihm weg, da sprach Saul, bringt mir das Brandopfer. Und er macht es, und dann kommt Samuel. Vers 11 sagt er, was hast du getan? Und dann will sich da Saul herausreden. Vers 12, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe den Herrn nicht angefleht. Und ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Das sagt ihm noch Saul. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast nicht beobachtet das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Denn jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel bestätigt auf ewig. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht beobachtet, was der Herr dir geboten hatte. Also, Saul hat gegen ein ausdrückliches Gebot des Herrn verstoßen und das hat ihm diese Verwerfung eingebracht. Und das zeigt es, wie wichtig es ist, auch gerade für Führer im Volk Gottes, dass sie die göttlichen Gebote ernst nehmen. Und ich denke, ja gut, das muss man ein bisschen die Situation sehen und die Leute werden nervös und da kann man doch nicht so. Das war ein Grund zur Verwerfung dieses Führers über das Volk Gottes. Es dünkt einem vielleicht hart, aber es ist uns so aufgezeichnet. Sauls Ungehorsam in Gilgal. Sein Königtum soll keinen Bestand haben. Im Weiteren wird gezeigt, die Israeliten hatten damals einen totalen Waffenmangel. War wirklich ganz schlimm. Die hatten kaum Schmiede, die die Waffen herstellen konnten damals. In 1. Samuel 14 sehen wir dann, wie Jonathan, Prinz Jonathan, nochmals einen gewaltigen Erfolg erzielt. In dieser so aussichtslosen Zeit. Aber man sieht, das kommt aus einem Glauben heraus. Ich lese aus Kapitel 14, Vers 6. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug. Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und er hat gewaltigen Erfolg. Also da sehen wir diesen persönlichen Glauben, den Jonathan hatte. Er war nicht sicher, ob der Herr hilft. Aber es war ihm klar, wenn Gott uns hilft, dann hilft er uns. Es kommt gar nicht darauf an, ob wir jetzt viele Soldaten sind oder nur ganz wenige. Und Gott hat diesen Glauben dann auch bestätigt. Aber wir lesen dann weiter, wie Saul in Torheiten verfällt. In 14, 18 lesen wir, dieser Angst vor den Philistern heißt es da, da sprach Saul zu Achia, bringe die Lade Gottes herbei. Jetzt wiederholt er genau den gleichen Unsinn wie in 1. Samuel 4. Die Bundeslade muss her und da haben wir Erfolg. Das ist wieder abergläubisches Talismandenken. Und eine weitere Torheit, Vers 24, diese Auseinandersetzung mit den Philistern, heißt es, die Männer von Israel waren aber sehr angestrengt an jedem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Mann, der Speise essen wird bis zum Abend und bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Jetzt denkt er, wenn ich da ein rigoroses Fasten durchbringe, dann bringt das Erfolg. Dabei war das Volk erschöpft. Und jetzt drückt er noch das mit dem Fasten durch und denkt, das bringt dann etwas. Und sein Sohn Jonathan hatte nichts davon gehört, von diesem dummen Schwur, und hat dann Honig gefunden im Wald und hat das gegessen. Das wird bekannt und Saul ist bereit, dieses Urteil wird ausgeführt, dieser Fluch, wer auch immer gegessen hat. Und es ist das Volk, das dann Jonathan rettet, indem sie einen Gegenschwur machen. Also ein Gegenschwur, wenn Jonathan etwas angetan wird. Und so können sie durch den Gegenschwur, können sie den dummen Schwur von Saul aufheben. Das ist eindrücklich. Also das Volk rettet Jonathan. Aber wir sehen, wie Saul fortfährt mit Dummheiten und auch denkt, irgendwie durch eine Bundeslade oder durch die Technik des Fastens, da kommt dann der Durchbruch. Überhaupt nicht. Die Quelle für einen Durchbruch, die liegt wo ganz anders. Saul hat versagt im Hören auf Gottes Gebote. Im Hören auf die Autorität Gottes in seinem Wort. Dort wäre die Quelle für Gottes Hilfe zu finden. Und nicht in diesen Methoden oder wie man dem sagen will. Es wird dann weiter berichtet in Kapitel 14, wie Saul zwar viele Feinde besiegen konnte, Vers 47 und 48, so zusammengefasst, hatte er manche Erfolge, aber in Vers 52 wird gesagt, es gab eine dauernde Konfrontation mit den Philistern. Und der Streit war heftig gegen die Philister alle Tage Sauls. Und wenn Saul irgendeinen streitbaren Mann und irgendeinen Tapferen sah, so gesellte er ihn zu sich. Also dieses Joch hatte Israel die ganze Zeit durch. Diese Philister waren wirklich das Problem Nummer eins für den Staat Israels damals. Wir sehen ganz markante Parallelen zu heute, ja? Und wir sind in der Zeit, wo die Schechina nicht da ist. Und wo man eben mehr auf den starken Mann vertraut als auf Gott. Wir kommen zu Kapitel 15. Da wird ein militärischer Erfolg von Saul berichtet über Amalek. Die Amalekiter, diese alten Erzfeinde seit der Wüstenwanderung. Aber Gott hat gesagt, es soll wirklich ein schonungsloses Gericht geben über die Amalekiter. Aber da hat dann Saul auch nicht darauf gehört. Er hat zum Beispiel das Vieh, hat er verschont, wollte das nicht töten, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Und dann kommt Samuel, 15:22. Und Samuel sprach zu Saul, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Es war ja so, Samuel kam zu Saul und der tat so, wie wenn er wirklich das Gebot Gottes erfüllt hätte. Und dann sagt Samuel, ja und was ist denn da dieses Blöken vom kleinen Vieh? Ja, das sollte ja nicht mehr blöken, wenn die getötet sind. Und dann hat eine gute Idee, der Saul, Vers 15, sie haben sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Klein- und Rindvieh verschont hat, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das wollten wir brauchen für die Anbetung. Darum haben wir das so gemacht. Und dann erklärt Samuel, du, was soll dieses Worshipen? Das Gehorchen, das ist besser als Worshipen. Aufmerken besser. Wenn kein Gehorsam gegenüber Gottes Wort da ist, dann kannst du das vergessen mit dem Anbeten. Nochmals, Vers 22. Hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Jetzt sind wir wirklich an einem Tiefpunkt angelangt. Und schauen wir mal, wie der König reagiert. Vers 24. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Und Vers 25, und nun vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Das war so schlimm für Samuel, das konnte er nicht leichtfertig sagen. So, jetzt ist man mit dir aus. Wenn wir sehen, wie in Vers 10, was vorher geschehen war, da geschah das Wort des Herrn zu Samuel also. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Das war so schlimm für Samuel. Also der hat nicht gesagt, oh, Saul, jetzt kriegst du es mal. Ja? Das war ganz schlimm für ihm das zu sagen. Aber schau, wenn du nicht auf Gottes Wort gehorchst, dann ist alles andere, das können wir nicht brauchen. Natürlich hatte Gott das Worshipen eingesetzt, die Opfer in 3. Mose 1 und folgende. Das kam von Gott. Aber wenn nicht der Gehorsam gegenüber Gottes Wort vorausgeht, dann verliert das seine Bedeutung und seinen Wert vor Gott. Aber schauen wir weiter. Saul will wirklich Buße tun. Und ich lese Vers 30. Und er sprach, ich habe gesündigt und nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete. Und Samuel kehrte um, Saul nach, und Saul betete an vor dem Herrn. Woran merkt man, dass das keine echte Umkehr war? Er sagt, ich habe gesündigt, aber im nächsten Satz sagt er, und nun ehre mich. Das ist nicht die Sprache der Buße. Die Sprache der Buße sagt wirklich etwas ganz anderes. Nämlich das, was man bei David findet nach seinem schweren Fall und dem Ehebruch mit Bathseba. Er hatte ein Jahr, bis er zur Buße kam. Aber dann kam der Nathan und hat ihm das alles aufgedeckt. Und schauen wir mal, wie David dann reagiert hat in 2. Samuel 12, 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Da fast das Gleiche. Da merken wir einen kleinen Unterschied. Saul sagte, ich habe gesündigt. David sagte, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ihm wurde klar, er hat Gott verunehrt. Nicht nur, ich habe gesündigt, ich habe gegen Gott gesündigt. Und David sagt nichts davon und jetzt ehre mich vor dem Volk. Und so konnte der Prophet sagen, der Herr hat dir vergeben, aber du musst unter die Zucht Gottes geraten. Damit die anderen Völker dann nicht spotten können und sagen, aha, da kann man das Ehebruch begehen und dann kann man sagen, es tut mir leid und dann ist schon wieder alles gut. Du musst unter die Zucht Gottes kommen. David beugt sich dann auch darunter. Aber es ist wirklich eindrücklich zu sehen, diese falsche Buße bei Saul, diese wahre Buße später bei David. Und noch etwas kann uns auffallen in 1. Samuel 15. Saul spricht immer über dein Gott, dass ich vor dem Herrn deinem Gott anbete. Man kann mal schauen, wo das sonst noch vorkommt bei Saul. Immer wieder sagt er dein Gott. Der Mann hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Der war gläubig, aber der war nicht bekehrt. Ja, war ja nicht ein Atheist, der hat auch Gott angebetet. Man kann Gott anbeten und nicht wiedergeboren und nicht bekehrt sein. Ist möglich. Aber es fehlt auch diese wirklich lebendige Beziehung. Der Herr, mein Gott. Er sagt immer dein Gott. Und das Tragische ist, wie endet in 1. Samuel 31 dann König Saul mit Selbstmord? Ich möchte dazu lesen aus 2. Korinther 7, Vers 10. Da wird darüber gesprochen, es gibt zwei verschiedene Arten von Buße, von Reue. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Bei David Leben. Bei Saul Tod. Es endet mit dem Selbstmord. Und es ist interessant, das zu sehen mit Pharao in Ägypten, 2. Mose 9, 27 und 10, Vers 16, der sagte auch in gewissen Situationen, ich habe gesündigt. Und er endete dann im Roten Meer. Die Buße der Welt, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Und bei Judas haben wir das auch, Matthäus 27, Vers 4. Er kam zu den Hohenpriestern, sagte, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Ich habe gesündigt. Und dann macht er Selbstmord. Es war Betrübnis, aber es war nicht die Betrübnis gottgemäß. Denn die bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Das ist sehr, sehr ernst, dieses Beispiel. Und auf diesen Tiefpunkt kommt dann Kapitel 16. Gott schickt Samuel zu Isai, um den neuen König zu salben. Die Familie wohnt in Bethlehem, da wo später der Messias geboren werden sollte, in der Stadt Davids. Und Samuel denkt zuerst mal, wahrscheinlich einer von diesen großen Söhnen da, diese tollen Söhne von Isai. Und der Herr sagt, nein, nicht den, nicht den, nicht den. Ich schaue nicht auf das, wo die Menschen drauf schauen, auf das Äußere. Er braucht keinen Großen mehr. Und dann kommt schließlich noch David. Den muss man sogar extra noch holen. An den hat man wirklich nicht gedacht, das war Nummer 8 in der Familie. Sehen wir also, in den Großfamilien, das sind die Letzten, sind nicht einfach nur noch Nummern. Das 8. Kind kann ein König werden in Israel. Ja. Hier in 1. Samuel 16 wird erklärt, David ist der Mann, den Gott erwählt hat. Der Herr ist mit ihm, Vers 18. Er war ein guter Musiker, gleichen Vers, der Rede verständig. Er war ein Held. Und in dieser Zeit kommt ein böser Geist von Gott geschickt über Saul. 16, 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist von dem Herrn ängstigte ihn. Und seine Beamten sagen, schau, du solltest jemanden aussuchen, der gut Harfe spielen kann, und das könnte dir gut tun. Wir wüssten einen, bringen Sie David. Und er spielt, und im letzten Vers sehen wir, Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Wie kann man böse Geister mit Musik vertreiben? Das tönt ja recht heidnisch, oder? Es ist aber überhaupt nicht heidnisch. Denn diese Harfen damals, man weiß ja durch die Archäologie einiges über die alte Musik Israels, die hatten so ein paar Saiten vielleicht 7, 8 bis 10 Seiten. Man hat keine abstrakte Musik gespielt. Wir kennen abstrakte Musik, das heißt Musik nur instrumental, nur Instrumente. Sondern Musik war wesentlich verbunden mit dem Gesang. Was hat David gesungen? David ist der Liebliche unter den Gesängen Israels. Kommen wir dann darauf in 2. Samuel. Er hat Psalmen gesungen. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Das ist effektiv so, wenn wir Gott preisen für seine Güte, für seine Gnade, für seine Erlösung in Christus, das haben die Dämonen nicht gern. Und so hat Saul dann Erleichterung gefunden. Nicht Heilung, aber Erleichterung. Ich habe das von einem Bekannten, der verstorben ist, so mitbekommen. Er war eingeladen, um Seelsorge zu tun einer besessenen Frau. Und da kam er zu ihr, dann geriet sie in Trance, da kam plötzlich so eine Männerstimme aus ihr heraus und der Geist hat begonnen, auf meinen Bekannten zu spucken und hat gesagt, dich möchte ich quälen und ganz abscheulich. Und die Frau war weg. Und dann sagte er, das kannst du nicht, denn ich bin in Christus. Und der fuhr so weiter. Und dann hat er begonnen, einfach zu beten. Zu danken, Herr, danke, dass ich in Christus bin und für das Heil begonnen zu danken. Und dann kam die Frau wieder aus der Trance raus und der Geist ist verschwunden. Hat dann geweint und sagt, die ganze Welt ist voller Teufel. Aber es war schon ein eindrückliches Zeugnis eben, in dieser Konfrontation, da hat er nicht gespielt und da irgendwelches Exorzismuszeugs gemacht, einfach gedankt. Und der Dämon ging dann. Das ist so die Situation hier mit David. Also Töne vertreiben keine Dämonen. Das muss man nicht meinen, aus dieser Stelle zu schließen. 1. Samuel 17. Nun, der große Saul. Und jetzt kommt noch ein größerer. Die Philister haben einen Riesen, Goliath. Wenn man bei den Maßangaben hier die große Elle nimmt, dann kommt man auf 3,37 Meter. Aber für solche Zwecke wurde wohl eher die kleine Elle verwendet, dann kommt man auf 2,92 Meter. Ist auch nicht schlecht, oder? Auf beiden Seiten waren die Israeliten, ich war mal in dem Tal Ela, da hat man sich das so vergegenwärtigen können, da die Armee Israels, die Armee der Philister. Und dann kommt dieser Vorkämpfer Goliath, der Gott lästert. Und die ganze Armee Israels hat Angst, Saul hat Angst. Und in dieser Situation kommt dann David auf Besuch, von seinem Vater geschickt. So war die Situation vor 2000 Jahren. Israel war ein Volk, das unter der Herrschaft des Satans litt. Und dann sandte der Vater seinen Sohn in diese Welt, um nach dem Wohl Israels zu sehen. Niemand konnte gegen diesen Goliath, gegen Satan kämpfen. Aber der Herr Jesus ist gekommen. Und wie hat David Goliath besiegt? Er hat ihm einen Stein auf ihn geknallt. Das war so treffsicher, dass er genau in die Schläfe eindrang. Er war aber noch nicht tot. Da fiel er um. Und dann hat David das Schwert Goliaths genommen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Das heißt, er hat mit der Waffe Goliaths, hat er Goliath besiegt. Und jetzt lese ich aus Hebräer 2. Wo wir das neutestamentlich übersetzt finden. 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Also Israel waren Menschen von Blut und Fleisch. Hat auch er, der Sohn Gottes, gleicherweise an denselben teilgenommen. Er ist Mensch geworden. Auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft verfallen waren. Genau das. Der wahre David kam und hat durch das Schwert, den Tod, der die Waffe des Satans war, hat er den Satan besiegt. Und damit eben Menschen, die die ganze Zeit in der Angst vor der Macht Satans waren, die hat er befreit. Und so wurde David zum großen Helden. Also da kommt noch ein größerer als die Probleme, aber dann kommt ein kleiner, den Gott gewählt hatte, und so wird Goliath überwunden. In Kapitel 18 schließt Prinz Jonathan Freundschaft mit David. Und das können wir so vergleichen: ein Mensch, der zum Glauben kommt und mit dem Messias, mit Jesus Christus, eine Freundschaft schließt. In Johannes 15, 14 bis 15 sagt der Herr Jesus: Ich habe euch Freunde genannt, wenn ihr irgend tut, was ich euch geboten habe. Freunde Jesu, wie Jonathan und David. David hat Riesenerfolg beim Volk. Die Frauen, die da Reigen und Gesänge da bringen nach dem Sieg, die rühmen David weit über Saul hinaus. Und wir verstehen, das gab bei Saul massiven Neid. Das hatte einen ersten und einen zweiten Mordversuch zur Folge. Aber in 1. Samuel 19 wird dem Saul vorgestellt: Schau mal, welche große Rettung David uns gebracht hat. Und in Hebräer 2, Vers 3 wird gesprochen über die Rettung Jesu, sie wird dort genannt, eine große Errettung. Auch da sehen wir eine schöne neutestamentliche Verbindung. Aber das vergrößert ja nur den Neid von Saul. Es kommt zu einem dritten Mordversuch und David flüchtet zu Samuel. 19, Vers 18. David aber war geflohen und entronnen, und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm getan hatte. Ich habe da als Parallelstelle hingeschrieben Sprüche 17, 17. Also David in der Not geht zu Samuel und erzählt ihm einfach alles. Das ist echte Freundschaft, wo man eben einfach erzählen kann. Der Freund liebt zu aller Zeit, und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Kapitel 20, David macht ein Bündnis mit Jonathan. Und es kommt zu einem Mordversuch Sauls an Jonathan, weil Jonathan zu David hält. Und nun weiß David, jetzt muss ich endgültig gehen. Und so kommt es zu einem sehr bewegenden Abschied zwischen David und Jonathan. 19, Vers 43. Ich habe aber geschrieben, das war eine verhängnisvolle Trennung. Jonathan hätte mit David in die Flucht gehen können. Dann wäre er nicht in dem Krieg umgekommen, im letzten Kapitel. Er hielt zu David, aber ging zurück an den Hof. Und wir können den Schluss ziehen, das war wohl ein Fehler. Er hätte mit David weggehen sollen. Kapitel 21, David kommt zur Stiftshütte in Nov. Es ist gerade Sabbat und David in der Not darf Schaubrote essen, was ja streng verboten war. Nur Priester durften essen, aber hier war es ein Notfall. Das Brotessen an sich ist ja nicht eine Sünde. Aber wir finden hier das Prinzip, dass diese rituellen Gesetze, die sind dem Gebot der Lebenserhaltung unterstellt. Also ist es erlaubt, war es erlaubt, diese Schaubrote zu essen. Und darum war es auch erlaubt, dass der Herr Jesus verschiedene Heilungen am Sabbat durchführte. Weil das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem rituellen Gebot der Sabbatruhe. Übrigens, die israelische Armee würde auch mit Billigung aller Rabbiner am Sabbat Krieg führen. Warum? Das ist auch Bruch des Sabbats, natürlich. Aber das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem Sabbatgebot. Das kann man auch von dieser Geschichte her leiten. Aber wichtig ist zu sehen, dass das Schaubrotessen nicht in sich die Sünde ist, sondern es ist ein rituelles Gebot Gottes. David nimmt Zuflucht bei den Philistern in Gat. Wir können nicht mehr auf alles eingehen, weil wir in ein paar Sekunden am Ende sind. Kapitel 22, David flieht in die Höhle Adullam. Aus dieser Zeit stammen Psalm 57 und Psalm 142. Und dort kommen viele zu ihm, die Probleme haben und Not haben. Die finden bei David Trost. Und so ist der Herr Jesus auch heute eigentlich der verworfene Messias in dieser Welt. Und wer heute zu Jesus Christus hält, der darf bei ihm Trost finden. Das sind die Leute in der Höhle Adullam. Und es waren vor allem Leute, die hatten Probleme, persönliche Probleme. Und es ist tatsächlich so, es sind ganz besonders Leute, die haben Probleme, die kommen zur Bekehrung. Die anderen, die keine Probleme haben, meinen oft, ja, dann brauche ich auch keinen Erlöser. Das ist das Problem. Also, aber der Herr Jesus ist besonders da für Leute, die Probleme haben. Und David bringt dann seine Eltern nach Jordanien und sagt dem König dort, nimm meine Eltern auf, ich möchte einfach warten, bis Gott mir zeigt, wie der Weg weitergehen soll. Er wollte also nicht handeln, sondern er wollte einfach warten, bis Gott zeigt, wie es weitergeht. Eine wichtige Lektion für uns. Wenn wir nicht wissen, wie geht's weiter, dann sollen wir warten, bis Gott uns die nächsten Schritte klar macht. Dann wird ihm durch Prophetie und durch die Urim und Thummim, aus dem Brustschild des Hohenpriesters, wird ihm Wegweisung gegeben. Aber da war ein schlimmer Verräter, Doeg der Edomiter. Der hatte David beobachtet und David verraten. Psalm 52 ist als Folge von diesem grausamen Erlebnis geschrieben worden. Und dann kommt es dazu, dass Saul ein Massaker an den Priestern durchführt, und das führt dieser böse Doeg, der Edomiter, durch. Viele Priester, die sich eben zu David gehalten hatten, wurden massakriert. Das war schlimm für David. Dann in 1. Samuel 23 finden wir, wie David weiter in die Flucht geht. Und hier wird er durch die Siphiter verraten. Eine Folge davon war Psalm 54. Also all diese schweren Erlebnisse, die haben sich an den Psalmen niedergeschlagen. Die Siphiter verraten David. Aber wir lesen etwas Schönes in 24,16. Da gab es nochmals eine Begegnung zwischen Jonathan. Jonathan suchte David auf in der Not. Und da heißt es, und er stärkte seine Hand in Gott. Ein Freund, der zu ihm hielt. Und dann flüchtet David in die Arava, das ist diese Tiefebene beim Toten Meer. David wird verfolgt, aber plötzlich gibt es einen Philistereinfall und Saul muss mit seiner Armee abziehen und kann nicht mehr David verfolgen. Sehen wir, wie Gott eine Armee benutzen kann, um die Feinde abzulenken zugunsten der Seinigen. Das hat man in der Reformation so eindrücklich erlebt. In der Reformatorenzeit waren die Türken die Gefahr Nummer eins für Europa. Und das hat damals den Kaiser abgehalten vor der Verfolgung der Reformierten und der Unterdrückung der Reformation. Die mussten gegen die Muslime kämpfen, damit Europa nicht muslimisch wurde und dadurch konnte die Reformation weiter aufblühen. Ganz eindrückliche Parallele. Kapitel 24, David in der Oase En-Gedi. Das ist eine herrliche Oase, die muss man unbedingt mal besucht haben. Das heißt Quelle des Bockes. Und dort gibt es auch heute noch viele Steinböcke. Ich kann auf ein paar Meter an die herangehen. Und da kam Saul, verfolgte David, Er ging in eine Höhle auf die Toilette. Das heißt, er bedeckte seine Füße, das heißt, er ging aufs WC. Oder wenn man auf die Toilette muss, dann kommen da plötzlich die Kleider auf die Füße runter. Ja. Und David gelang es, ein Stück von seinem Kleid abzuschneiden, ohne dass er es merkte. Und dann später zeigte er Saul, wem gehört das? Ah, ich war auf der Toilette und habe es nicht gemerkt. Und David zeigt, schau, wenn ich es wirklich böse abgesehen hätte auf dich, hätte ich dich auf der Toilette umlegen können. Und David übergibt die Rache Gott. Er will sich nicht selber rächen. Und dann tut Saul, er wird ganz weinerlich und sagt, ach, ich habe gesündigt, das war ganz schlimm von mir. Und er kehrt um. Das ist so typisch für Leute, die keine echte Umkehr erlebt haben. Immer wieder, wenn dann etwas geschieht, da können ganz weinerlich werden, aber es ändert nichts. Es ändert nichts im Leben. Dann kommt Kapitel 25, Samuel stirbt. Und da kommt diese Geschichte mit Nabal, der David zur Weißglut reizte. Und fast hätte sich David an ihm gerächt. Nach Kapitel 24, wo er so vorbildlich gesagt hat, ich räche mich nicht an Saul. Das ist Gottes Sache. Und fast hätte er sich da jetzt an einem anderen gerächt. Aber Abigail, diese verständige Frau, konnte ihn davor bewahren. Nabal heißt übrigens Tor, Gottloser. Und seine Frau war eine so weise Frau. 25, Vers 33. Sie bewahrt David. Wir sehen hier das Problem einer ungleichen Ehe. Der Mann ist ein total gottloser Mensch und die Frau ist so geistlich. Aber die hat dann nicht gesagt, so tschüss, Nabal, wir gehören nicht zusammen. Sie war verheiratet. Und so stand sie zu ihrem Mann. Und sie hat sich auch eingesetzt, dass David dann nicht ihren Mann umbrachte. Aber dann hat Gott eingegriffen und es kam dann zu einem Herzversagen bei Nabal. 26. Wieder wird David durch die Siphiter verraten und David hat Gelegenheit, Saul umzubringen, als er schlief. Hat wieder etwas bei Saul im Lager geholt, ist damit ab und dann hat er gesagt, Saul, schau mal, jetzt war nicht auf der Toilette, jetzt war beim Schlafen, ich habe nichts gemacht. Und wieder wird Saul ganz reumütig. Es ist Sauls dritte Buße, die nicht echt war. Es gibt Leute, die bekehren sich dauernd. Und trotzdem brechen sie nicht durch, weil sie auch nicht einen wirklichen Bruch machen in ihrem Leben. 1. Samuel 27, all diese Erlebnisse zermürben David und er sagt, ja, eines Tages wird mich Saul noch umbringen. Er hat so oft die Hilfe Gottes erlebt und dann plötzlich so ein Tiefpunkt. Wahrscheinlich werde ich doch einmal so sterben. Also David hat diese Hochs und Tiefs erlebt in seinem geistlichen Leben. Er nimmt wieder Zuflucht bei den Philistern und bleibt da einige Zeit, ein Jahr und 4 Monate. Kapitel 28, Saul hat schreckliche Angst vor den Philistern und ihrer Bedrohung. Und er befragt Gott und Gott antwortet nicht mehr. 28, Vers 6, und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Es ist eigenartig, in 1. Chroniker 10, 13 heißt es, dass Saul den Herrn nicht befragte. Widerspruch in der Bibel? Nein, man muss nur ein bisschen Hebräisch lesen. In 1. Samuel 28, 6 heißt es Sha'al für Fragen. Das ist einfach Anfragen, Information einholen. Das hat er gemacht und Gott antwortet nicht. In 1. Chroniker 10, 13, 14 heißt es Darash. Und Darash heißt suchen, ersuchen im Sinn von auch die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat Gott einfach informativ abgefragt und Gott hat keine Antwort mehr gegeben. Und dann ging Saul zu einer Okkultistin. Und die ist bereit, den Samuel spiritistisch heraufzuholen. Sie ist sich ja gewohnt, solches Zeug zu machen und Dämonen zu holen, die sich dann ausgeben für den Verstorbenen. So plötzlich kommt da einer rauf, von unten, nicht, übrigens nicht von oben, von unten. Und die schreit, die Frau. Das war offensichtlich nicht so wie sonst. Die Frau bekommt Angst. Und dann sagt der Mann, was störst du mich in meiner Ruhe? Offensichtlich hat Gott Samuel auferweckt. Ja, sein Körper war ja im Grab, darum kommt er von unten. Und er sagt ihm eine klipp und klare Prophetie und seinen Untergang voraus, alles erfüllt sich. Also ähnlich so wie Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, erscheinen konnten. Die kamen als Auferstandene. So kam Samuel als Auferstandener, ging aber wieder zurück ins Grab. Denn Auferstehen und nicht mehr sterben, das war erst möglich seit der Auferstehung Christi. Er ist der Erste der Entschlafenen, der aus dem Entschlafenen auferweckt worden ist und nicht mehr stirbt. Samuels Rede erfüllt sich also. 1. Samuel 29. Die Philister machen wieder Krieg gegen die Israeliten. Und durch Gottes gütige Vorsehung wird David bewahrt, dass er nicht die falsche Seite, auf der falschen Seite mitkämpfen muss bei den Philistern. 1. Samuel 30. Die Stadt, die David gehörte, Ziklag, kommt in größte Bedrängnis. Und in 30 Vers 6 heißt es, in dieser Not, die David damals erlebte, heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er musste all diese Erlebnisse durchmachen, dieses Schwere im Leben, damit er dieser Psalmendichter werden konnte. Hätte David das nicht alles erlebt, ja, dann würden die Psalmen eben nicht dieses Gewicht für uns haben. Ja, wir sind dankbar, dass David so viel Schweres erlebt hat. Nur bei uns sind wir nicht. Ist ja klar. Aber so hat Gott aus dem Bösen Gutes geschafft. Und es gibt Streit unter den Leuten von David. Und da sehen wir in Vers 23, wie David durch tiefes Gottvertrauen diesen Streit schlichten kann. Und dann kommt Kapitel 31. Saul stirbt, die Betrübnis der Welt gemäß bewirkt den Tod. Aber auch Jonathan stirbt. So tragisch. Und wir werden dann nächstes Mal sehen in 2. Samuel, wie schwer das für David war, dieser tragische Tod von Jonathan. Aber offensichtlich war Jonathan nicht am richtigen Ort. Obwohl er ein wahrer Gläubiger war, der wirklich eine echte, lebendige Beziehung zu Gott hatte. Ja, entschuldigt bitte die kleine Überzeit. Aber wir hatten ja auch zu spät begonnen. Darf ich noch bitten, dass vielleicht zwei, drei mit uns kurz beten zum Schluss?